Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der ich mich in meinem allseits beliebten Lieblingsthema Star Trek widme und zwei ganz tolle Folgen so von Star Trek Deep Space Nine mal bespreche. Und wenn ich zwei ganz tolle Folgen bespreche, dann am besten mit zwei ganz tollen Leuten. Da hätten wir nämlich auf der einen Seite Tanja, hallo.
Hallo.
Und natürlich Micha.
Hallo.
Ja, Micha, weißt du noch, weshalb wir hier sind?
Ausnahmsweise ja.
Ja, wir sind nämlich hier, um zwei Folgen, wie gesagt, von Deep Space Nine zu besprechen, nämlich die 11. und die 12. Folge der 4. Staffel, nämlich den Zweiteiler Die Front und Das verlorene Paradies, oder wie heißt denn die Folgen im Original? Homefront und Paradise Lost, da waren sie relativ nah dran. Genau, diese beiden Folgen haben ja eigentlich, was ich in meinen Recherchen festgestellt habe, einen sehr, sehr zwiegespaltenen Ruf. Ne? Es gibt die einen, die sagen, oh, ist total super und total brillant, aber es gibt auch viele, die gesagt haben, oh ja, hätte besser sein können, ne? Hätte man mehr draus machen können. Ne? Und ich glaube, da sollten wir mal, darüber wird mal zu reden sein. Mhm. Und dann dachte ich mir, einer von euch hat doch sicher Lust, mal ein bisschen die Story dieses Zweiteilers zusammenzufassen. Sag nee. Her und...
Na, nee.
Natürlich, nee. Okay, die Lust vielleicht nicht, aber Tanja, ich gucke in deine Richtung, wenn ich könnte. Hättest du Lust? Ansonsten mache ich's.
Mach du's.
Mhm. Na, okay, gut. Also, dann wird es auch kurz, knapp und unvollständig. Mhm. Es geht damit los, dass das Wurmloch bei Deep Space Nine sich überraschenderweise öffnet und schließt und keiner so richtig weiß, warum. Das ist so ein bisschen so das erste Ereignis, was uns in dem Zweiteiler passiert. Dann erfahren wir relativ schnell, dass es auf der Erde einen Anschlag gegeben hat. Da ist nämlich eine Bombe explodiert und hat einen Raum voller Diplomaten quasi in die Luft gesprengt mit 27 Diplomaten. Und das Überwachungsvideo konnte man, man hat so 90er-Jahre-like schön rangezoomt und stellte fest, ein Gründer. Da war ein Gründer als Vase getarnt in diesem Raum voller Diplomaten. Also man weiß, die Gründer sind jetzt auf der Erde. Daraufhin werden Odo und Sisko auf die Erde kommandiert. Odo und Sisko beziehungsweise übernimmt quasi die Sicherheit, der bekommt die Aufgabe, die Sicherheit der Erde so als Funktion zu übernehmen. Und er bekommt quasi den Auftrag zusammen mit Admiral, habe ich mir den Namen nie aufgeschrieben. Wie heißt er denn? Der gute Robert Foxworth.
Layton.
Layton?
Mhm. Nee, mit L.
Layton, genau, Admiral Layton, genau, bekommt von ihm den Auftrag, halt den Präsidenten davon zu überzeugen, dass man höhere Sicherheitsmaßnahmen ergreifen muss, um die Erde zu schützen. Man kann den Präsidenten auch dazu überzeugen durch eine sehr interessante Demonstration von Odo, den man mal eben so undercover mit beim Präsidenten einschmuggelt, dass die Gründer überall sein könnten, bekommt dadurch höhere Sicherheitsmaßnahmen genehmigt, aber das reicht nicht. Es gibt gar bald die ersten Anschläge, so das Stromnetz wird außer Kraft gesetzt und das alles, damit ist der Verteidigungsschirm der Erde quasi ausgefallen. Man schafft es dadurch, den Präsidenten zu überreden, das Kriegsrecht auszurufen, quasi der Sternenflotte und Admiral Layton das Kommando zu übergeben und schafft es mit nur einem Raumschiff, was offensichtlich nur ein Raumschiff im Orbit ist, die ganze Föderationskräfte irgendwie zu mobilisieren und in die Straßen zu bringen, um auf den Angriff der Gründer vorbereitet zu sein. Dann stellt sich heraus, aber durch einige Verwicklungen, dass das gar nicht die Gründer gewesen sein müssen, weil es gibt eine Kadetten-Spezialeinheit, die Red Squad, und diese Red Squad scheint darin verwickelt zu sein. Sherlock Sisko gelingt es, durch einige durchaus raffinierte Ermittlungstaktiken auch das beweisen zu können, dass das Ganze ein Inside-Job gewesen ist und dass der gute Admiral Layton dahinter steckt, also ein ganz klassischer Badmiral. Und das ist nichtsdestotrotz erfahren wir allerdings, dass die Gründer wirklich auf der Erde sind, weil es gibt eine geniale Szene mit einem Gründer, der sich Sisko offenbart und auch sagt, dass einige da sind. Zu der Szene kommen wir aber später noch. Mhm. Sisko wird dann aber erstmal verhaftet, weil Layton ihn halt aus dem Weg haben will, weil er will quasi so die Erde, die Föderation so quasi in den Krieg führen und wieder stark machen. Odo kann Sisko befreien, man kann dann quasi Layton, Sisko gelingt es ganz Captain Kirk-mäßig, Layton dann davon zu überreden, so ein bisschen das Richtige zu tun, aber auch nicht nur aus sich selbst heraus, sondern weil seine Leute auch anfangen, gegen ihn zu meutern, weil er hatte sehr viel Unterstützung. Aber dann ging die Unterstützung dann doch nicht so weit, dass ein Schiff der Föderation die Defiant zerstören sollte. Soweit hat es dann nicht gereicht und am Ende konnte man sagen, die Freiheit ist wiederhergestellt, das Paradies ist immer noch in Gefahr. Aber ja, es waren dann doch zumindest nicht die Gründer in dem Umfang, wie man gedacht hat. Und es war dann ein Inside-Job von einem fast schon klassischen Badmiral. Ganz grob die Story.
Ja.
Ich habe sicher tausend Sachen vergessen. Oh. Aber
ja, es war ja noch ein bisschen Familientwist, gerade mit
genau,
dem Vater von Cisco.
Richtig, richtig. Wir lernen Joseph Cisco kennen. Also der ist zum ersten Mal dabei, also der Vater von Ben und der Großvater von Jake, der ein Restaurant betreibt, das Cisco's heißt es, glaube ich, ne?
Ja.
Und genau, und da ist er ein irgendwie doch ein sehr interessanter Typ von Wirt in diesem Laden. Mhm. Er ist so einer, der von Tisch zu Tisch geht und jedem irgendwie aufs Kopfchen tätschelt und sagt, schmeckt's. Ne? Und ja, wir lernen da kennen, dass er, ja, durchaus schon so ein, der war nie bei der Sternflotte, das ist so ein bisschen auch so ein Freigeist und so und auch so ein bisschen, der so ein bisschen aufmüpfig halt auch ist. Und es wird eine der Sicherheitsmaßnahmen, die Cisco anordnet, sind regelmäßige Bluttests, auch bei den Verwandten der Sternflotte. Und da weigert sich der gute Joseph, sich testen zu lassen, was ebenfalls zu einer Szene kommt, die wir später auf jeden Fall noch besprechen sollten.
Ja.
Aber auf jeden Fall den lernen wir kennen und wir lernen so ein bisschen halt die Familie und die privaten Umstände von Cisco kennen, der auch noch mehr Tiefe dadurch bekommt, dass wir sehen, dass er auch nicht nur ein liebender Vater und trauernder Witwer ist, sondern auch mit einem Vater zu tun hat, den er sich halt auch sehr viel Sorgen machen muss, weil der so stur ist, dass er nicht mal zum Doktor geht.
Hm.
Ja. Genau.
So, wo fangen
ja.
wir an? Am Anfang?
Wo fangen wir an?
Also ich hätte direkt mal eine Frage, was mir aufgefallen ist am Anfang, als sie dieses Video schauen von dem Anschlag, der, wo war der noch an, war das in Antwerpen?
In Antwerpen, ja.
Antwerpen. Und man sieht halt diesen Gründer quasi oder diese Vase, was es war, die sich verformt. Da war ja dann unmittelbar die Explosion. Hätte da der Gründer nicht eigentlich mit draufgehen müssen? Also es war das Erste, wo ich mal so dachte, das war doch eigentlich ein Selbstmordkommando.
Ja, und auch, ja, irgendwie schon. Also es wird ja auch nicht gesagt, ob dieser Gründer irgendwie überlebt oder so.
Die wissen es nicht, ja. Sie haben nur gesagt, dass sie in den Trümmern keine Überreste gefunden haben und nicht davon ausgehen, dass er gestorben ist. Aber man kann sich es natürlich jetzt erstmal nicht erklären.
Genau, ja, weil das richtig. Hat mich so, da hatte ich mal damals noch gedacht, das weiß ich, haben die jetzt irgendwie so eine Kraft oder sind die so resistent, dass denen die Explosion und so nichts ausmacht? Und das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Es wäre für mich logischer gewesen, wenn sie wirklich gesagt hätten, man hätte dann Reste von ihm gefunden, also um sicher zu gehen, dass es halt wirklich ein Anschlag von den Gründern war.
Weil so Kennerschreiben.
Ja, genau, sowas in der Art. Nee, weil das,
wir waren's.
Da hatte ich mich wirklich ein bisschen angestoßen.
Wir haben einen unfreien Brief vom Dominion bekommen. Porto-Zeitempfänger, wir waren's. Ah, diese Schweine. Ja. Ja, das stimmt, ja.
Ja, da kann man sich viel ausdenken, wie sich das ergeben hat oder wie es sein kann, dass dann jemand entkommen ist oder warum man keine Überreste findet, wenn er tatsächlich gestorben ist, ne?
Ja.
Ich muss auch sagen, ich fand danach so die Szenen, die noch so auf Deep Space Nine gespielt haben, die fand ich irgendwie alle relativ schön. Auch das Videogespräch mit Cisco, mit seinem Vater, wo er es schon mal sich so ankündigt, dass er nach Hause kommt quasi, was ich sage, ja, das ist eigentlich so, die kommen, wir sind mal... Da habe ich mich ein bisschen bei dieser Besprechung hier gefreut. Tanja kann uns diesmal kann ich Tanja auf der Sternkarte zeigen, wo wir uns in der Haupthandlung bewegen. Nämlich zu Hause, hier, jetzt, endlich kann ich mal glänzen.
Das schreibt jetzt in sein Tagebuch heute.
Da habe ich gesagt, liebes Tagebuch, heute konnte ich ihr zeigen, wo wir mal waren. Auf der Erde im Großteil. Da habe ich mich tatsächlich gefreut. Ja, nein, ich fand es aber schön, dass die sich bei ihren Verwandten mal so ankündigen. Hey, ich komme mal nach Hause. Mhm. Und auch so diese kleine Männerfreundschaftsszene, die wir mit O'Brien und Julian gesehen haben, die sich halt auch da irgendwie gerade vom Zweiter Weltkrieg, Flug über London, da irgendwie zurückkommen.
Das fand ich ein bisschen cheesy, die Szene. Also das war die einzige Szene in dem Zweiteiler, die war mir so ein bisschen aufgesetzt, als sie ihr Glas wegschmettern wollten und wie sie so mit Quark geredet haben. Das hat irgendwie für mich nicht richtig reingepasst.
Aber ich fand, auch wenn das der einzige Auftritt von Quark war, seine Rede, wenn er so versucht, so Mitgefühl für die Situation zu haben, dass die Menschen sich jetzt bedroht fühlen. Wir erfahren
vom großen Finanzcrash erzählt.
Genau, wir hören ja ganz oft in der Folge, und das fand ich sehr schön, dass sie sagen, das ist das Bedrohlichste für die Erde seit dem Borg-Zwischenfall. Das hören wir ja zweimal in dieser Folge, in diesen Folgen. Und da muss ich sagen, so dieses, die Einfühlsamkeit, die Quark dann hat, als er dann sagt, und er war jetzt dann, als es zum großen Finanzcrash gekommen ist, da war er auf einem Frachter als Schiffskoch unterwegs und seine Konten waren ganz alleine und er konnte sie nicht beschützen und so. Und also da war es ja gut gemeint eigentlich von ihm, diesen Vergleich. Und da dieses Abschmettern von O'Brien und auch Quark, der dann sagt, Menschen, alles Egoisten. Ich fand das sehr schön.
Ja, das war auch ganz schön. Das war auch ganz schön.
Ja,
also dieser humorige Anfang, der sollte auch, also den haben sie bewusst gewählt, um so ein bisschen die spätere Handlung auszugleichen, insofern, dass man da dann ja nichts Humoriges mehr sehen würde. Und ich mochte das ganz gerne tatsächlich mit O'Brien und Bashir. Und die beiden haben dazu auch gesagt, also Alexander Siddig fand es sehr witzig, was sich dann fortan für, ja, Szenen da ums Holodeck immer wieder rankten und also für eine gewisse Zeit meinte er, fand es witzig, wobei Call Meany sagte, ihm waren diese ganzen Klamotten, die er dann immer anziehen musste, eigentlich zu warm und er fühlte sich so, als ob er einen 10-Jährigen spielen soll. Und zum Glück hätte das Budget diesen ganzen Schabernack dann immer mal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ja, aber ich mochte es ganz gerne.
Budget ist ein guter Punkt, weil man merkt dieser Folge, diesen Zweiteiler deutlich an, dass er von der Idee viel größer geplant war und dass es dann deutlich kleiner umgesetzt werden musste.
Ja, das ist ein großes Thema.
Ja, tatsächlich, das Ganze ist mal als Cliffhanger zwischen Staffel 3 und Staffel 4 gewesen. Ne?
Genau.
Und sollte auch über mehrere Folgen gehen. Also es sollte eine sehr epochale Geschichte werden. Und dann kam ja die Entscheidung, dass man gesagt hat, wir kriegen Worf, vergesst alle Pläne, wir brauchen erstmal einen Zweiteiler, wo wir alles Geld reinstecken, den Weg des Kriegers und Worf ist jetzt bald dabei und das ist jetzt erstmal wichtiger und das kommt hier nach hinten und das machen wir so mittendrin in der Staffel und naja, für weniger Geld halt. Ne? Und das sieht man tatsächlich wirklich an allen Ecken und Enden und gerade im zweiten Teil, finde ich. Weil auch wenn wir ein paar schöne Matte-Paintings so von dem Sternflotten-Hauptquartier sehen, was wir da zum Teil in der Stadt und so zu sehen bekommen, das ist ja wirklich... Das ist eigentlich schon unglaublich.
Also diese Abstriche wegen des Budgets, die sind Thema gewesen. Ne? Also die haben Iris Stephen Burr auch nachhaltig beschäftigt. Genau. Und die zweite etwas humorige Szene, sag ich mal weiterhin, das ist ja diese kleine Plänkelei zwischen Dex und Odo, ne? Also die ihm tatsächlich die Möbel verrückt hat.
Das wiederum fand ich witzig.
Das
muss ich sagen, das fand ich richtig witzig, dass er alles nur so einen Zentimeter, zwei rübergeschoben hat.
So noch nicht mal einen Zentimeter, weil er ja wirklich so ein Korrektor ist mit alles muss an seinem Platz sein. Und sie kommt, ich finde diese Vorstellung witzig, dass sie in sein Quartier kommt und alles so einen Millimeter oder zwei zur Seite rückt.
Ja.
Oder einige Sachen
halt. Ja, ein paar Zentimeter schon, drei, vier aber Zentimeter.
Aber es ist irgendwie witzig halt, dass sie das macht. Ja. Das passt auch total zum Charakter Dex. Und ich muss sagen, Odo gewinnt auch sehr stark in diesem Zweiteiler. Ich fand auch diese Verabschiedung von O'Brien und Bashir, wo er sagte, ich wünschte, sie wären dabei, was ja für ihn eine ungewöhnliche Äußerung ist. Aber dass er sich dann durchaus bewusst ist, dass er als Wechselbike jetzt wahrscheinlich im Moment auch nicht zu den beliebtesten auf der Erde gehört. Ja, und dass ihm das durchaus bewusst ist, dass er damit, halte ich fest, Rassismus konfrontiert sein wird.
Ja.
Und auch, dass er bereit ist, in Dublin die Familie von O'Brien zu besuchen und fragt auch, ob er für Bashir bei jemand nachfragen oder jemanden besuchen soll. Also sehr schön. Ja. Aber auch nochmal zu dieser Szene im Quartier mit den verrückten Möbeln. Da kommt ja auch nochmal wirklich sein Charakter raus. Ne? Also er ist echt ein Kontrollfreak, so wie alle Formwandler letzten Endes. Also diese Obsession, diese Festgefahrenheit, beinahe schon das Paranoide, was die ja haben, das ist ja dann letzten Endes auch ein Stück weit ihr Fallstrick. Ne? Und hier wird halt genau Odo so gezeigt, wie eben sein Volk auch tickt.
Genau, und dieses, wir haben dieses, dass Julian niemanden hat, den er besuchen lassen möchte, ist auch interessant, weil wir lernen ja später in der Serie noch seine Eltern kennen und merken, dass er ja ein total distanziertes Verhältnis aus bestimmten Gründen zu seinen Eltern hat. Deshalb passt es auch, dass er sagt, nee, ich habe keinen, wo du hingehen kannst halt. Ne? Bei dem Besuch von Odo fällt mir übrigens ein, das war etwas, was ich mir als Minus ein bisschen in diesem Zweiteiler aufgesehen hätte. Ich hätte tatsächlich gerne irgendwie so eine Joseph Sisko und Odo-Szene gesehen. Vor allen Dingen, weil Joseph ja auch sagt, oh, den würde ich gerne kennenlernen. Und später Odo ja auch sogar einmal bei ihm nachts im Restaurant ist, aber es gibt keine gemeinsame Szene der beiden. Ne? Und der gute Brooks, der, wie heißt er nochmal, der
Was meinst du?
Spielt,
Brooke Peters.
Brooke Peters, genau, ist ja auch so, hat ja auch bei Star Trek auch schon eine längere Lore. Hier Star Trek 6 beispielsweise heißt.
4 und 6 Admiral Cartwright. Mhm.
Stimmt, stimmt. Und dann stoßen wir ja auch bald auf unsere beiden anderen Gaststars. Das ist einmal Robert Foxworth, der da den Admiral, den Badmiral, wie wir dann später erfahren, spielen. Der hat eine ähnliche Rolle, ein General, kurz vorher bei Babylon 5 gespielt und ist da nach zwei Folgen, ja, hat er quasi aufgehört und das führt hierzu.
General Haig is doing Deep Space Nine. Yeah. It seems he was double booked by his agent and there was nothing to be done. So you'll have to do with me, sir.
Das ist aus dem Blopper von Babylon 5, wo halt der Nachfolger, der Schauspieler, der seinen Part mit einem anderen General dann gespielt hat, dann quasi sagt, ja, warum hier nicht General Haig sitzt, der ist nicht, also er ist gefallen, wie war es dann halt in der Serie, Sir, der ist bei Deep Space Nine. Es hat da eine Doppelbuchung gegeben.
Das hat es mal noch geschickt, das war so schön. Das
ist großartig. Ja, es ist wirklich, wirklich schön. Der ist auch ein Veteran, der hat ganz, ganz viel schon gemacht, Filme, Serien, also der war auch immer wieder bei Star Trek ein Gastdarsteller und ist jetzt mittlerweile, macht er viel Voice-Acting und so, aber da, also das Gesicht, den kennt man halt, den Typen. Ne? Mm. Und seine Adjutantin, die gute Bentin heißt sie, glaube ich, ne? Mhm. Genau. Ja. Erica Bentin wird von Susan Gibney gespielt, die wir, der geneigte Trekkie, auch schon vorher zweimal gesehen hat, weil in TNG war sie Leia Brahms und das Hologramm von Leia Brahms. Also die Frau, mit der Geordi diese ganz unheimliche Beziehung hatte.
Ja, und ich konnte auch gar nicht anders denken, als ich sie gesehen habe. Also ich habe immer an Leia Brahms gedacht, ja.
Ja. Habt ihr gewusst, also, dass sie... Den Witz wollte ich gerade machen. Tanja, aber Micha, weißt du...
Nein.
Micha, weißt du, dass sie da, also gerüchteweise im Gespräch war oder gewesen ist für Catherine Janeway?
Nee,
sie war tatsächlich ein Wunschkandidat für die Rolle, wurde dann aber als zu jung abgelehnt. Sie wäre 34 gewesen, als die Serie
produziert. Ja, sie ist 6 Jahre jünger als Kate Mulgrew, also ja.
Hm. Wie alt war noch Kate Mulgrew, als sie Voyager angenommen hat?
40, Ende 30, so ungefähr in unserem...
Hat mich jetzt gerade mal interessiert.
Nein, sie war, die haben 94 angefangen, also 39. Ja, Micha.
Tja.
Jetzt kommst du. Darf ich dich an einige Sprachnachrichten zu dem Thema
erinnern? Lass mal.
Ja, auf jeden Fall, die sind quasi dann, die Gaststars und der gute Admiral ist ja, wie es sich gehört, jeder Admiral hatte ja vorher mit einem der Hauptcharaktere irgendwie schon mal eine Beziehung. Mhm. Also dienstlicher Art. Ne? Sisko war mal bei ihm, hat unter ihm gedient. Das muss wohl auch immer so sein halt, ne? Und deshalb hat er ihn ja quasi dazu zum Chef der Sicherheit der Erde gemacht.
Ne? Ungefragt.
Ungefragt. Das bekommt man einfach so anscheinend, diese Titel. Was man auch dazu bekommt, ist eine, das ist wahrscheinlich die Konteruniform von Riker gewesen, die er danach anziehen musste. Weil er ist den Rest dieses Zweiteilers läuft er in der alten TNG-Uniform rum.
Es muss ja passen auf der Erde, ne? Also das ist tatsächlich was Erwähnenswertes. Er trägt dann ab dem Moment auf der Erde die TNG-Uniform, ja.
Ja, es ist auch schon irgendwie hat's was, ihn darin zu sehen. Mhm. Ja. Er strahlt auch so eine Autorität aus, ne? Aber dann sind wir ja auch nochmal relativ schnell nur beim Vater, den lernen wir halt das Siskus kennen, beim Vater. Und wie findet ihr denn den guten Joseph?
Schauspielermäßig saugeil.
Ja.
Mhm. Ja.
Definitiv.
Ja. Soll ich sagen, gerade dieses Sture, das ist wirklich 1:1 wie im echten Leben.
Und ich denke, hier kann man ja jetzt schon mal richtig einsteigen. Ne? Also ich meine, wenn wir über den Vater sprechen, sprechen wir mit Sicherheit darüber, dass wir ihn schwer ergreifen können. Ne? Also ich meine, ich glaube, wir kriegen diese Folge aus der Sicht der Wahrnehmung Benjamin Siskos gezeigt.
Ja.
Weil er traut ja seinem Vater letzten Endes auch nicht mehr über den Weg und ist sich nicht sicher, dass er kein Formwandler ist. Und für uns benimmt er sich natürlich, also für uns als Zuschauer, auch hochgradig verdächtig, ja. Also er sagt, er traut keinen Formwandlern über den Weg, weil er kann irgendwie nicht gut mit Leuten umgehen, die nicht essen. Selber isst er aber auch nichts vor unseren Augen.
Das ist mir jetzt aufgefallen tatsächlich, wo er die zum Tisch geführt hat, dass er die zu einem bereits gedeckten Tisch für zwei geführt hat, aber selber nichts isst. Und dann gibt es ja noch die Anspielung, du siehst dünner aus.
Genau, du siehst, du warst doch krank, wie ist es denn und so. Er geht nicht mehr zu seinem Arzt, obwohl er Nachsorgeuntersuchungen, weitere Therapie bräuchte. Ja, lauter solche Sachen, das ist alles sehr verdächtig. Er will sich auf gar keinen Fall testen lassen. Als es zum Bluttest kommt, lässt sich lieber verhaften und riskiert einen neuen Herzinfarkt. Ja.
Und hat sogar noch eine bessere Lösung, um diesen Trick auszuprobieren.
Ja.
Eigentlich, da dachte ich mir, ja, das ist eigentlich eine ganz gute Idee, was er später
Wenn
macht.
Ich ein Formwandler wäre, würde ich irgendwie Blut einlagern und es rauslassen, wenn mir jemand welches abzapfen will.
Dann dachte ich, wenn das irgendwie geht, wenn die das in sich halten können, eigentlich ist das eine gute Idee.
Auf jeden Fall, ja. Genau, also er benimmt sich einfach für unsere Wahrnehmung sehr verdächtig und das ist genau das, was sie bezweckt haben.
Ja.
Also sie wollten immer, ich will nicht sagen falsche Fährten legen, aber halt unsere Erwartungen nicht unbedingt erfüllen und in der Handlung dann nochmal eine neue Richtung einschlagen. Und deswegen ist so dieser Zweiteiler für mich so gefühlt so ein emotionales oder nachgefühltes Zickzack. Mhm. Ne, man ist immer, denkt, ach, das kennst du doch, ne? Und dann kommt alles anders als gedacht.
Ja, und es passt auch mit dem, dass er sagt ja, du warst jetzt lange nicht hier. Ja, du hättest mich ja auf Deep Space Nine mal besuchen können. Nee, kann meine Kunden hier nicht allein lassen. Also es passt auch, dass wir den vorher noch nie gesehen haben, der aber immer schon da war. Ne? Also wer kennt das nicht? Ne? Mhm. Und das ist tatsächlich, das ist unheimlich gut geschrieben vom Charakter. Ja. Auch wenn er ein bisschen, er wirkt halt auch wirklich ein bisschen komisch. Also ich habe mich gefragt, ob das so der Typ ist, wo man zum Essen hingeht. Ne?
Aber mal ehrlich, ich meine, das kennt jeder von uns wahrscheinlich auch irgendwo aus dem Umfeld, dieser Alterstarrsinn, und den gibt es das gibt es ja wirklich. Das erlebt man ja häufig, dass man wirklich im Alter verbohrt wird. Und es ging ihm ja immer wirklich nur so ums Recht oder um die Sache, sage ich mal. Es wäre ja gar nichts dabei gewesen. Er hätte sich einfach könnten pieksen lassen und die ganze Sache wäre in Ordnung gewesen. Und da dann aber auch hinzugehen und die ganze Zeit, nein, das macht er nicht, das macht er nicht. Und wie enttäuscht er dann noch von Cisco war, als er halt, als er ihn ja mehr oder weniger dann untersucht hat oder als er noch nachgeschaut hat, war er richtig enttäuscht. Das war mega gespielt alles. Das, auch das wäre im echten Leben 1:1 wahrscheinlich so passiert.
Ja, also wir können ja wirklich, bei dieser Szene geht es ja wirklich darum, dass diese Sicherheitsleute ihn testen wollen, er sich halt weigert, dann wird Ben gerufen, weil er kurz vor der Verhaftung steht und versucht halt seinen Vater zu überreden, dass er sich testen lässt und versucht ihm das doch zu erklären, dass das nötig ist und alle Leute der Sternflotte und deren Angehörige, die müssen getestet werden, also ihm muss halt Blut abgenommen werden und er ist dann halt so stur, dass er es sich wirklich so richtig Quatsch war es schon mit Händen und Füßen dagegen wehrt und auch sagt, du bist ja völlig verrückt, du siehst überall schon Formwandler, weil wir sehen auch diese Verbohrtheit, die Cisco in diesem Zweiteiler immer mehr bekommt, die passiert ja wirklich und er sieht das halt, dass sein Sohn da auch wirklich immer härter drauf ist, was das ganze Thema angeht. Und er redet sich ja dann in Wut und dann schneidet er sich wirklich so beiläufig schneidet er sich in den Finger, weil er ist halt Koch und macht nebenbei seine Arbeit und wird immer wütender, schneidet sich, wäscht dann unter Wasser quasi ab, sagt, ich brauche mal den Hautgenerator oder Regenerator, sagt der Regenerator, wäre, glaube ich, das richtigere deutsche Wort gewesen.
Falsche Synchro,
ja. Ja, Regenerator wäre es gewesen. Und dann nimmt Cisco, und das ist ja dieser starke Moment, das Messer und sieht das Blut an dem Messer. Und dann sieht Joseph das ja und sagt, und da erfahren wir ja endlich mal den zweiten Namen, Benjamin Lafayette Cisco. Hast du denn jetzt wirklich geglaubt, dass dein Vater ein Formwandler wäre? Du bist doch verrückt. Und er hat's geglaubt, oder?
Ja, er war cool. Also er hat geglaubt, ja, sagt er selber nicht. Später, er war drauf und dran, ne? Ja, und benennt ja auch, dass er langsam paranoisch wird. Und ich denke, das hat die Folge beabsichtigt, dass wir eher seine Sicht sehen und auch uns überlegen, warum ist das jetzt so? Wir könnten, also die Szenen hätten genauso gut aus ein bisschen einer anderen Perspektive gedreht worden sein. Und dann hätten wir auch die Paranoia von Benjamin gesehen. Und so sehen wir eher Joseph als Verdächtigen.
Genau. Ja, richtig. Was ich interessant fand, das hatte ich vor kurzem noch zu Gregor gesagt, als ich das damals das erste Mal gesehen hatte im Fernsehen, die Erstausstrahlung, da hat mich dieser ganze Plot mit seinem Vater und so alles irgendwie fast schon genervt oder so. Das war so uninteressant. Und jetzt beim Wiederschauen dachte ich mal, unheimlich stark. Und genau dieser Plot hat mir eigentlich besser gefallen als die eigentliche Haupthandlung, also dieser Handlungsstrang, weil das einfach so unheimlich gut gespielt war. Und ich finde, das nimmt einen heute irgendwie mehr mit als damals.
Ja, richtig, richtig. Ja. Auch das, ich fand auch Nock ist ja auch eine Figur, die ja mittlerweile ist er ja Kadett bei der Sternflotte und er kommt ja vorbei und er ist im Siskus, was ich sehr witzig finde, weil er nur da Rohrmaden kriegt, irgendwie lebende Rohrmaden. Und ist dann auch so die Szene, die er mit Jake hat, ne, so zwei alte Kumpels, die sich mal wieder treffen, lange nicht miteinander gesprochen haben und jeder so ein bisschen fragt, was er so macht und so. Das finde ich alles, das ist alles sehr passig und dass er dann auch so die von Cisco quasi diese Empfehlung haben möchte für dieses, weil er ihm gleich erzählt, es gibt halt diese Spezialeinheit der Kadetten, die Red Squad und da kommt man nur mit einer Empfehlung rein, wo ich mich auch gefragt habe, waren die aus ein missglücktes Manöver bei TNG, war das auch schon Red Squad?
Nein, waren sie nicht. Die tauchen hier das erste Mal auf. Was ich da interessant finde mit Nock, das ist genau das, was ich eben sagte, man ist so oft auf einer falschen Spur. Ne? Es kommt jemand rein, der erste Ferengi auf der Akademie und er spielt es ja dann selber, obwohl er eigentlich, ich sag mal, total gehypt sein müsste, dass er da sein darf. Er spielt es dann runter und sagt, naja, ist ja im Grunde auch nur eine Schule und so. Und auch die Blicke oder so die Anwesenheit mit Joseph Sisko, ne, und Nock ist mittlerweile Stammgast geworden. Ich denke, Joseph weiß da auch einiges vom Hintergrund. Und man, also ich denke dann sofort, oder ich dachte sofort in der Szene, ach, guck an, da kommt jetzt so dieses, er wird gemobbt oder er wird nicht angenommen, er findet keinen Anschluss. Das ist natürlich auch ein Stück weit Thema, aber letzten Endes auch wieder eine falsche Fährte, denn er relativiert es ja dann auch. Eigentlich will er da besser andocken, aber es geht anderen aus dem ersten Jahr auch so. Und das Ganze wird dann letzten Endes nur genutzt, um uns Red Squad vorzustellen. Ja, also aber, wieder voll die falsche Fährte.
Ja, aber es ist toll, wie diese Nebenfiguren immer noch sich so weiterentwickeln. Ja. Ne? Also auch gerade Nock. Weil da gibt es dann so eine, da dachte ich so, hey, schön, den mal wiederzusehen und in so einem neuen Setting quasi, weil das so Design von dem Cisco, also von Ciscos ist ja irgendwie ganz schön. Halt. Mhm. Das könnte halt, na gut, eins und eins heute könntest du das halt hinstellen, was an einigen Stellen da das Problem gewesen ist. Ja, wir haben dann ja auch noch den guten Yarish Ing, wie heißt er? Ich habe den ganzen Namen vergessen.
Injo. Ja, aber nochmal ganz kurz, genau. Nochmal ganz kurz zurück in Ciscos. Also, diese Interaktion zwischen Nock und, also ich will ja, es ist schon kaum eine Interaktion, aber dass Nock da ist, dass er sich, ich sag mal, so heimisch fühlt, dass er dorthin geht zum Essen. Er könnte auch irgendwo anders Rohrmaden essen. Er muss da ja auch tatsächlich hinbeamen. Es ist ja, er muss ja noch New Orleans kommen und ob er jetzt dahin beamt oder irgendwo anders. Aber er sucht halt den Kontakt zu jemand Vertrautem und ich glaube, Joseph Sisko ist tatsächlich dann in dem Moment so eine Art Vertrauter. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass zum Beispiel deswegen es sehr schön wäre, wenn Odo mitgekommen wäre in Ciscos, weil er da halt auch, ich sag mal, familiär aufgenommen worden wäre. Aber dass es hier nicht passiert, zeigt uns wieder in unserer Unsicherheit, ist Joseph Sisko vielleicht auch schon ein Formwandler? Ist er das überhaupt oder ist es ein Formwandler? Und warum sagt er, ach schade, dass der nicht mitgekommen ist? Den hätte ich ja gerne mal gesehen. Das macht das Ganze ja noch verdächtiger. Das schürt so diese Unwissenheit.
Ne? Das habe ich mir jetzt tatsächlich, ist mir jetzt auch erst aufgefallen. Ich habe die auch schon x-mal gesehen. Ja. Und jetzt ist es mir auch aufgefallen, weil als ich gesagt habe, oh schade, dass die keine gemeinsame Szene haben. Und dann, ja klar, es soll ja darauf hindeuten, dass er es sein könnte. Und das wäre ja anscheinend, wir sehen ja, Odo erkennt irgendwie ja. Man erkennt sich ja untereinander. Ne? Also das ist schon sehr, sehr gut durchdacht halt. Ne? Muss man
tatsächlich sagen. Das kommt auch bei solche Sachen, kommen dir auch mit Sicherheit erst, wenn du beim zweiten Mal schaust. Beim Erstsehen achtest du auf so Sachen ja gar nicht. Sowas, das wächst erst mit jedem Mal, wenn du die Folge neu schaust.
Genau. Ich fand dann, ich habe mir aufgeschrieben, Moment, Präsident Selbstzweifel. Präsident Selbstzweifel, der Yarish Ingo, ja, aber er leidet ja auch so ein bisschen. Ne? Er wird ja als Präsident, ein guter Präsident für Friedenszeiten bezeichnet, aber jetzt nicht der richtige Mann, weil er nicht die Härte besitzt und so. Und man überzeugt ihn ja durch diesen Auftritt von Odo im Prinzip, den man quasi als Koffer mit reingenommen hat. Wo der geneigte Zuschauer schon sieht, oh, Sisko kommt rein und er hat einen kleinen Koffer dabei. Sehr ungewöhnlich eigentlich. Halt, ne? Und dass er quasi auf die Art Odo da reingekriegt hat und somit hätte ein Formwandler auch jeder andere Formwandler reinkommen können und ihn ersetzen können, das überzeugt ihn, ja. Und später haben wir ja auch die Szenen, wo man ihn durch den, als dieser Stromausfall ist und alle Verteidigungsrelais lahmgelegt sind, dass er dann das bereit ist, das Kriegsrecht dann doch auszugeben, nach einigen Zögern. Aber ich dachte, musste, als er dann so verfällt, in, ach, eigentlich wollte ich ja diesen Job gar nicht. Ich war total zufrieden auf meinem Job als mein Vertreter für mein Volk und dann hätte ich fast Nein gesagt. Da muss ich sagen, da hat der Admiral recht, wenn er sagt, Sir, wir haben jetzt, Sie haben Ja gesagt, also müssen Sie jetzt damit leben. Da muss ich sagen, da hat er recht. Tja, was sagt ihr zu dem Präsidenten der Föderation?
Ja, also ich find's ganz spannend, was Sie sich ausgedacht hatten. Er sollte antilopenhaft wirken. Und stammt von einem Volk ab, das sich aus Pflanzenfressern entwickelt hat. Und so dieser Vorwurf, dass er ein guter Präsident wäre für Friedenszeiten und für Völkerverständigung und Verbindung und jetzt mit dieser Situation überfordert ist, der hätte mehr rauskommen sollen. Da waren sich die Macher dann einig, dass das nicht so gut gepasst hat. David Livingston, der ja in der ersten Folge Regie geführt hat, meinte, es wäre irgendwie ein Zusammenspiel oder irgendwie, er wüsste auch nicht so richtig aus Make-up und Charakterisierung, dass er dem Schauspieler wohl nicht so richtig beigebracht hat, also ja, ansagen konnte, worum es geht. Iris Stephen Bear sagte, das Casting war das Problem. Und der Mitdrehbuchautor neben Bear, Robert Hibbert Wolf, der sagte, ja, also dieses Antilopenhafte kam leider gar nicht raus. Und das war ja eigentlich genau so gedacht, also dass man quasi mit Layton total mitfühlt, dass er das Bedürfnis hat, eben an der Situation was zu ändern. Und so der Gedanke war, es ist quasi ein Präsident so à la Jimmy Carter. Und ich finde ja ehrlich gesagt, sowohl von Maske als auch vom Grundgedanken, dieses antilopenhafte Fluchtvolk, Pflanzenfresser, das erinnert mich sehr an Saru. Also ja, sowohl von der Optik des Antilopenhaftes, was sie bei Saru sehr viel besser umgesetzt haben, wegen Doug Jones Figur einfach und auch wegen dieser unfassbaren Schuhe. Aber auch das Make-up, die Maske, erinnert mich sehr stark daran. Also wenn man das, ich habe sie mal nebeneinander angeguckt und sie haben große Ähnlichkeiten einfach. Mhm. Aber das haben sie tatsächlich nicht geschafft, gut rauszuarbeiten. Also da stimme ich mit den Herren überein, dass das nicht so gut geklappt hat irgendwie. Ne?
Mich haben seine Handschuhe total irritiert, die er trägt. Er hat immer so ein Pad in der Hand und er übergibt ja auch mehrfach so symbolisch mit dem Pad so die Befugnisse. Mich haben diese, weiß ich nicht, der hat so große, dicke Sandhandschuhe, die haben mich total irritiert irgendwie. Danach haben wir ja auch so Szenen, wo wir sehen, was sie machen, wenn sie so erstmal die Befugnisse haben. Und da gibt es ja die Bluttests auf der einen Seite, aber dann gibt es ja auch den Wir erschießen Pflanzen auf der anderen Seite Effekt. Ne, dass sie so Phaserstrahlen, so Phaser-Emitter irgendwie über der Tür installiert haben, die dann den Raum abphasern und ab einer gewissen Frequenz würde dann halt ein Formwandler seine Form nicht mehr halten können, halt, würde er sich dann halt zu erkennen.
Vor Schmerzen,
halt.
Ja.
Vor Schmerzen. Mhm. Und dann dachte ich, und dann heißt es, oh, das ist der Wert, super. Und mit Odo testen sie es und dann bringen sie diese Geräte überall an. Da dachte ich mir, wow, ich meine, hoffentlich erkennen die immer, dass kein Mensch im Raum ist und so. Und was für ein Riesenaufwand eigentlich. Ne? Man merkt schon, ne, irgendwie, was, ich meine, das kommt einem, also auf der einen Seite haben die immer nur, wir haben in dem Zweiteiler auch das klassische Star Trek-Ding, wir haben nur ein Schiff. Ne? Irgendwie gibt es nur ein Schiff im Sektor oder wir erleben da ja auch hier die, Saratoga-Klasse in der Folge?
Nee, was meinst du? Die Lakota ist
die
das.
Die Lakota, genau.
Die ist Excelsior-Klasse und die hatte Excelsior, die hatte Sisko und Odo von Deep Space Nine zur Erde gebracht und die ist halt jetzt noch im Orbit.
Super clever ist es jetzt im letzten Gucken, wo ich dachte, sie sagen ja auch, sie fliegen mit der Lakota dahin, damit haben sie ja die Defiant weiter bei Deep Space landen können, dann später mit der Defiant reisen. Ne? Das war sehr schön gemacht, aber es ist wieder auf der einen Seite haben die so ein Schiff nur, was irgendwie alle Truppen irgendwie steuern muss und der einzige Transporter in Reichweite. Auf der anderen Seite können sie irgendwie alle Räume mit diesen Emittern ausrüsten und tun ja auch so, als haben sie so viel Sternflottenoffiziere, dass sie, ich zitiere, an jeder Kreuzung Sternflottenoffiziere mit Phasern stehen haben. Ne, also so irgendwie so ein bisschen ist die Gewichtung der Ressourcen ein bisschen komisch, oder?
Ja,
naja, denk, in jeder Kreuzung ist relativ.
Ja, ich denke, das war überall so an, ich nenne es jetzt mal strategischen Punkten wahrscheinlich, wo man die hingestellt hat.
Naja, wir haben ja dann noch, auch gibt es ja die Szene mit, wo Odo als über die Stadt geflogen ist, als Vogel und dann auch noch die Architektur lobt. Nicht so alt wie Bajor, aber durchaus beeindruckend. Mhm. Und da ist ja, begegnet ihm ja die gute und der gute Admiral. Und der ist ja sehr feindselig zu Odo. Und dadurch erkennt ja Odo relativ schnell, das ist ein Wechselbalg, hält ihn ja auch fest quasi oder will ihm noch die Hand geben beim Weggehen. Und dadurch enttarnt er ihn und er kann ja dann nochmal entkommen. Aber wir sehen auf die Art, die sind wirklich da. Die haben kein Problem damit, perfekt Menschen zu imitieren. Mhm. Der Formwandler macht sich ja vorher auch noch so ein bisschen über Odo lustig, dass er sagt, hey, nicht jeder Formwandler ist so unbegabt wie Odo, wenn es darum geht, menschliche Wesen zu imitieren.
Ja, genau.
Also diese Feindseligkeit, die man ihm gegenüber hat, ne?
Und auch interessant, dass das jetzt nicht dauerhaft Admiral Layton war, sondern dass der auch tatsächlich noch existiert und nur in dieser einen Szene oder wer weiß wie oft durch den Formwandler ersetzt wurde. Ja. Ne? Also wer dann denkt, okay, jetzt ist der raus, den gibt es womöglich gar nicht mehr, der ist ermordet worden und ersetzt worden. Nee, den gibt es tatsächlich noch und nur kurzzeitig wurde der ersetzt. Und das war ja im Garten draußen vom Sternflottenhauptquartier, Gregor, da hattest du ja auch gesagt, ne? Wie das so aussieht. Ich finde das total schön und als ich das gesehen habe, war mir sofort klar, das ist ja die Wasseraufbereitungsanlage, da diese Kläranlage.
Ja.
Filmen, keine Ahnung, wie die heißt. Da haben wir jetzt auf Twitter so viele Fotos sehen können. Der Jörg Hillebrand hat ja das Gesetz der Ido da bebildert und weil er es auch selber mal besucht hatte vor Jahren und hat dann immer Bilder verglichen und das ist eben auch dort gedreht. Beziehungsweise man hat das mit einem Modell ergänzt und mit einem Matte Painting. Ich habe da auch in einem Buch ein sehr schönes Bild, wo man das nochmal sehen kann. Und so detailreich, wie das Modell gebaut wurde, kann man das auf dem Bildschirm gar nicht sehen. Da sind tatsächlich auch nochmal Schiffsmodelle angebracht. Und ist total spannend. Also ist gebaut aus CD-Ständern und allen möglichen Dingen aus dem Baumarkt oder aus dem Gartencenter.
Ja, das ist wirklich schön. Es ist halt so schade, dass wir von dem Rest nicht viel Vernünftiges sehen, halt so ein bisschen. Ne? Es bleibt dann sehr bei so ein paar, bei einem relativ Billo-Präsidentenbüro halt. Ne? Ich meine, das Cisco ist ganz schön, aber naja, zu dem komme ich gleich noch, weil jetzt haben wir ja dann haben wir ja auch diesen Stromausfall und dann hat man ja einen flammenden Appell an den Präsidenten, wo sich tatsächlich der Admiral, Sisko und Odo sich perfekt die Bälle zuspielen, indem sie alle drei auf ihn einreden und quasi so ein Horrorszenario malen. Ne? Das gesamte Stromnetz ist ausgefallen, auch die Reserveeinheiten sind ausgefallen, das Verteidigungsnetz ist ausgefallen, wir haben hier gar keine Möglichkeit, uns zu verteidigen, wenn jetzt das Dominion angreift. Und dann ist zwar die Frage des Präsidenten schon berechtigt, warum wollen sie denn das Kriegsrecht, ne? wenn wir uns eh nicht verteidigen können. Aber dann sagen wir, ja, wir haben ja unser eines Schiff, wir sind ja hier im Herz der Föderation und im Herz der Föderation haben wir ein Schiff im Orbit. Und dieses eine Schiff im Orbit, das kann alle Truppen beamen und wir kriegen hier gefühlt an jeder Ecke einen Soldaten und dann fühlen wir uns alle sicher und dann ist alles gut. Ich habe hier, der Admiral ist ja da ganz begeistert, ich habe hier Phasergewehre, Handgranaten, mobile Schutzschilde und weiß ich nicht, Dosenöffner. Ich kann die Jungs monatelang annähern. Und dann bekommen die ja auch ihre Befugnisse und das geht ja dann über in diese Sequenz, wenn das plötzlich, also als Jake und Sisko und Joseph sitzen ja auch im Dunkeln und machen sich Sorgen um Ben. Und dann, als das Licht ausgeht, und dann sehen sie ja auch, wie plötzlich sich Sternflottenoffiziere materialisieren. Ne? Mhm. Und also in die Straßen halt. Ne? Und da gibt es etwas, was unsere lieben Kollegen vom Sie reden Podcast, die ja schon über diese Folge gesprochen haben, wo sie etwas ein bisschen über das Design des 24. Jahrhunderts sagen.
Pferdekutschen.
Das mit den Pferdekutschen war noch das Beste, ja? Vor dem Restaurant. Man sieht
geil fliegende Autos, Transportröhren.
Ja.
Und da stehen da verfickte Pferdekutschen.
Vor allem, man sieht ja auch nie viel auf einmal. Man sieht immer nur ganz, ganz enge Bildausschnitte.
Ja,
man sieht nie mal irgendwie einen Blick über die Stadt oder sowas.
Ja, in der Richtung. Ja,
da hat sie kein Geld für. Man sieht dann auch, wenn sie aus dem Fenster rausgucken, wirklich nur so eine Straßenflucht.
Und da steht immer diese Pferdekutsche.
Und als sie nach den Formwandlern gesucht haben, da dachte ich nur so, gleich sagt halt eine Pferd zum anderen, die finden uns nie. Und
ja, das, also jetzt mal ohne Witz, oder? Also, wenn sie schon dafür kein Geld hatten, warum sieht es dann trotzdem aus wie 18. Jahrhundert da draußen?
Okay, Moment, da möchte ich was zu sagen.
Ja, ja, ja.
Also natürlich, wir haben hier ein Budgetproblem. Das haben auch alle Beteiligte schwer bereut. Mhm. Allerdings, also ich kann dieser Doppelfolge den Kammerspielcharakter schon verzeihen. Das haben wir ja sehr häufig einfach. Mhm. Man muss ja bedenken, so eine wöchentlich erscheinende Fernsehserie hat einfach nicht das Budget. Und dafür, was sie hatten, ich finde, da sieht man dann doch jeden Dollar, den sie sich haben absparen können. Also ich habe noch ein bisschen was gelesen, also sowohl wie dieses Modell entstanden ist, als auch wie später die Kampfszene, da sage ich dann noch, was dazu entstanden ist und so. Also alles, was sie hatten, haben sie zusammengekratzt und irgendwie da reinfließen lassen. Die wenigen Außenaufnahmen, die wir sehen, ja, okay. Also ich sage ja, es ist eher Kammerspielcharakter. Wir haben hier Außenaufnahmen aus New Orleans nur aus dem Fenster gefilmt, finde ich ehrlich gesagt in dem Falle auch ausreichend. Dann haben wir San Francisco, das Hauptquartier mit dem Modell und so, ne, hatte ich eben kurz schon gesagt. Mhm. Und dann hattest du ja gesagt, das Büro von Yarish Inyo. Da sieht man auch sehr schön im Hintergrund, zumindest aus dem Fenster, den Eiffelturm. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, der Präsident der Föderation, der sitzt ja in seinem Büro in Paris.
Oui, oui.
Genau, also sie haben versucht, an alles zu denken und uns ein bisschen dahingehend abzuholen. Und tatsächlich hat man sich auch Gedanken gemacht. Herman Zimmerman hat in Anlehnung an Nick Meyers, Star Trek 2 und Star Trek 6, gesagt, wir gehen davon aus, dass gerade in New Orleans an altem Glanz sich erfreut wird und daran festgehalten werden soll. Das heißt, ich kann damit sehr gut leben, dass die Häuser, vielleicht auch nur in diesem Viertel, wie auch immer, da entsprechende Altbausubstanzen sind. Mhm. Und ja, ich finde es auch lustig, dass da eine Pferdekutsche steht, aber warum denn auch nicht? Wisst ihr, also ich meine, sie sprechen ja immer davon, dass die Erde offenbar ein schöner Ort ist, dass man da sehr paradiesisch leben kann. Und es gibt durchaus Leute, die würden heute auch mit einer Pferdekutsche rumfahren, wenn sie die Möglichkeit hätten. Oder manche tun es auch auf dem Land oder so. Mhm. Also von daher, ich finde es nichts unrealistisch. Vielleicht fliegt ja auch jemand mit einem, keine Ahnung, Auto durch die Gegend oder hat sein Privatshuttle oder sein, ich weiß nicht, Transporter-Gateway. Das ist ja auch so ein Thema, dass wir das Privatleben auf der Erde quasi nie gezeigt bekommen. Das hatten wir.
Das zivile Privatleben.
Genau, das zivile Leben, ja. Das haben wir ja jetzt in Picard ansatzweise gezeigt bekommen. Und was hat es die Gemüter beschäftigt, ja? Also in diesem Viertel in New Orleans, diese alte Bausubstanz und auch ein traditionelles Leben und auch sowas wie eine Pferdekutsche kann ich wunderbar leben. Worüber man diskutieren könnte, was die kreolische Küche betrifft, was das Essen von Tieren und so weiter betrifft, darüber könnte man auch sich Gedanken machen. Stimmt. Interessant finde ich auch zum Beispiel, das Restaurant hat eine alte Holztür mit einem Türknauf. Wir wissen von Worf, der auf der Erde aufgewachsen ist, dass der nicht weiß, was ein Türgriff ist. In TNG gibt es eine Folge, da rennt er gegen die Tür und Data muss ihm erstmal zeigen, was ein Türgriff ist. Ja, das heißt, ich denke mal, so eine Art von Bauweise oder solche Türen mit Türknauf, die findet sich halt auch nicht so häufig auf der Erde. Also ich denke mal, jeder wie er halt gerade will. Ja. Und Also ich kann damit gut leben.
Also ich auch. Ich finde sogar, es macht das Ganze für uns ein bisschen greifbarer. Weil es gerade diese Kutsche und so, das, sag ich mal, ansatzweise kennt man ja noch so selbst. Oder sieht man ja auch, also gerade hier, ich komme ja aus dem ländlichen Bereich, wo man wirklich noch ansatzweise was an uns sieht. Und das macht das Ganze für mich ein Stück weit realistischer sogar. Oder zumindest so, man fühlt sich halt ein bisschen heimischer. Es spielt ja dann auch auf der Erde. Mhm. Fand ich gar nicht mal verkehrt. Also es wirkte auf mich jetzt gar nicht mal wie ein Fremdkörper. Es ist zwar ja ist schon ein bisschen witzig gewesen, aber trotzdem kann ich auch gut mitleben.
Ja, also es ist jetzt auch nichts, was mich jetzt mega stört. Es ist halt, man erwartet halt irgendwie ein bisschen was anderes, ne? Und ja, gut. Ne? Es ist,
na gut,
es ist,
also es ist, ne? Wir kennen Captains, die ihren eigenen Sattel besitzen und den mit aufs Raumschiff nehmen. Ne? Oder hier Kirk und Pike, alle die pensionierten Reiter. Ja, also warum nicht, ne? Ja, also ich meine, wenn man sein...
Manche einen hat ein Chateau, ne? Mein Gott.
Ne? Genau, why aber not, den ne? Gedanken, dass die Formwandler sich als die Pferde tarnen, ist natürlich lustig.
Die finden uns nie. Das wäre irgendwie wirklich...
Großartig.
Jetzt mal ehrlich, ich habe 3 Jahre auf ihm geritten, bis ich gemerkt habe. Naja, dann ist ja noch dieser ganze, wo das Ganze ja jetzt kippt, nachdem der gute Admiral dann seine Vollmacht hat, ist ja dann die Beweise mit Red Squad. Es findet ja Odo, der alte Fuchs, ne, raus mit, hey, alle Einheiten sind mobilisiert worden, warum ist denn gerade diese Einheit, die Red Squad, von der wir ja vorher durch Nock was schon gehört haben, warum ist sie denn demobilisiert worden? Und dann wird ja so ein bisschen spekuliert, ja, vielleicht, weil sie Kadetten sind und man sie in Sicherheit bringen will und na, aber warum hat man sie kurz darauf dann wieder mobilisiert und zum Felddienst eingeteilt? Und dann gibt es ja so eine Ermittlung, die, finde ich, ehrlich gesagt, kurz, aber knackig ist tatsächlich. Mhm. So der andere, so Cisco, der dann erst diesen anderen Offizier wegen dem Bericht kontaktiert, der dann auch sofort, was, da ist ein Bericht? Gut, dass sie uns das gesagt haben, der muss weg. Ja, sehe ich auch so. Also Cisco spielt da gut mit, um das halt rauszukriegen, dass da wirklich was vertuscht wird und dann auch der Verhör dieses Red Squad Kadetten, wo Cisco tatsächlich auch ein bisschen irre wirkt. Also er spielt wirklich ein bisschen irre in dieser Szene und dann aber, ohne wirklich richtig was zu wissen, ihn einfach so quasi fast an die Wand stellt halt, ne? Erzählen Sie mir doch nicht, das war eine schlampige Arbeit, und dann sich dann von dem Typen erzählen zu lassen, wie gut diese Arbeit eigentlich war, das ist schon sehr geil gemacht. Das war schon sehr gute Detektivarbeit, die der gute Cisco da abgeleistet hat. Ja.
Ja. Und diesen Kadett, wie hieß der noch? Shepard, meine ich?
Shepard, ja, genau.
Genau, die sind ja dann auch direkt versetzt worden. Ich weiß nicht, ob es dann direkt zu dieser Mission ging. Wir sehen die ja nochmal, die Red Squad auf der Valiant. Ja. Genau, dort ist er auch dabei, ja.
Aber was, also eigentlich, die ist von Anfang an, also das sind, glaube ich, die beiden einzigen Auftritte der Red Squad. Ne?
Ja,
diese Folge und die Valiant-Folge, ne? Irgendwie ist das ein komischer Haufen, oder?
Absolut. Oh mein Gott, ja. Das muss man eh alles ganz schön hinterfragen, oder?
Ja.
Ich meine, was für eine Fettersjes- und Bestieswirtschaft ist das denn? Ja. Du brauchst gute Noten, aber das heißt nicht, dass du reinkommst. Du brauchst nämlich noch irgendeinen hohen Herrn, der dich empfiehlt. Ja. Und wenn du passt, ja, ich sag mal, wenn du vielleicht hörig genug bist, damit man sowas mit dir machen kann, wie jetzt hier abgegangen ist. Oder sowas, was dann auf der Valiant tatsächlich passiert, ja. Wenn du so einer bist, dann kannst du da in diese Spezialeinheit. Was ist denn das bitte für ein Haufen?
Passt gar nicht. Ich sag dir, das ist die Juniorabteilung von Sektion 31. Weißt du, das ist wirklich ganz, ganz merkwürdig. Auch dieses, wie du schon so schön gesagt hast, du brauchst einen hohen Herrn, der dich empfiehlt. Da fängt es ja schon an. Was ich tatsächlich ein bisschen, das ist tatsächlich etwas, was ich unter dem Punkt ein bisschen schade finde, weil, also in dieser Folge wird uns ja so ein bisschen erzählt, das ist ja es ist ein Inside-Job und der Admiral setzt dann halt seine Machtspielchen durch und will quasi so das Kriegsrecht auslösen, aber er hatte auch extrem viele Helfer. Und darauf wird überhaupt nicht mehr drauf eingegangen. Es wird ja auch nicht mehr erwähnt. Ne? Das ist so die Dinge, die so fallen gelassen wurden. Es ist ja nicht damit nur getan, dass Layton dann später sagt, okay, ich gebe auf, ne? Sondern er hatte wirklich Helfer. Ne? Er hatte Feldoffiziere, er hatte den Typen mit dem Bericht, er hatte Leute, die dann irgendwie, hier der Typ von Red Squad sagt ja auch, er hatte irgendwie seine kommandierende Offizierin und all sowas.
Ein richtiges Netzwerk halt.
Wir wissen nicht.
Er hat ein Netzwerk halt.
Ja, er weiß ja selber nicht, wer das ist. Ne? Das könnte hier, wie hieß sie, Bentin sein oder jeder andere, wissen wir nicht, ja. Denn diese ganzen Mitkameraden von der Okinawa damals, als Benjamin unter Layton gedient hat, diese ganzen Namen, die aufgezählt werden, die jetzt in entsprechenden Schlüsselpositionen sitzen oder die ganzen noch künftigen Versetzungen, die Layton initiiert hat, zu einem bestimmten Datum, um diesen Putsch quasi dann durchzukriegen. Ne? Also lustigerweise sind das alles Charaktere, die genannt werden aus einem Buch, genau.
Ja.
Aber wie krass, oder? Also ich meine, jetzt hier diesen Kadetten zum Beispiel, wo er dann sagt, naja, das war ja, der hat ja gegen die Sternflotte agiert, ne? Das ist ja Verrat, ne? Aber eigentlich, ich meine, das kommt von oben. Ich meine, was haben wir denn da auch für eine schlimme Situation? Die sind ja alle weisungsgebunden. Wenn sie es nicht machen würden, wären sie Befehlsverweigerer, ja? Und ja, aber, dann kommt aber von oben eben so ein Admiral und die Strippen.
Ja, aber du siehst, es wird dann doch gemacht. Ne? Es gibt, wir erleben ja häufig in den Star Trek-Serien, die wir kennen, dann so den Offizier, der es dann nicht macht, der es verweigert und so. Ne? Also der sagt man.
Ja, Benjamin war der.
Die den Befehl nicht einhalten, wenn er gegen irgendwie Moral und Ethik verstößt. Aber ganz ehrlich, die mögen ja noch sehr jung sein, aber der Typ beschreibt ja einmal seine ganze Aktion als lehrbuchsgemäß. Ne? Er sagt ja auch.
Der weiß ja nicht, was dahinter steht.
Nein, Moment. Er sagt dann, es war total beeindruckend, wie es ausgesehen hat, als das gesamte Energiesystem ausgefallen ist und als danach die Ersatzsysteme nicht angesprungen sind. Der wusste ganz genau, was das für eine Auswirkung gewesen ist. Das glaube ich nicht, dass der, oh, wir machen mal kurz das Verteidigungsschild aus, hu, hu, hu. Wir haben ja die, ich habe schon wieder den Namen vergessen. Wie heißt das Schiff im Orbit?
Lakota.
Das ist Lakota, ich muss es mir aufschreiben. Wir haben ja die Lakota im Orbit, da kann uns nichts passieren. Ich glaube nicht daran, dass der unschuldig war.
Na, ja, also ich denke, haben die, das genau gewusst, die hinterfragen was sie das nicht. Ne? Es kommt dann vielleicht während der Mission, oder die haben ja auch Sachen geübt, spätestens dann, wenn es zum realen Einsatz kommt, dann ist es ihnen klar, aber sie wissen ja nicht unbedingt, was dahinter steht. Ich meine, du gehst ja nicht zu deinem vorgesetzten Offizier und sagst, Entschuldigung, was hat denn das für einen Hintergrund? Ich möchte nur drüber nachdenken. Also die machen halt, wie es ihnen befohlen wurde.
Es ist aber ein Unterschied, ob ich jetzt das Verteidigungssystem plus die Reservesysteme meines Heimatplaneten ausschalte.
Natürlich, natürlich.
Oder zu sagen, klau meine Datei. Oder installier mal das und das. Und er beschreibt das ja wirklich, dass das beeindruckend war und hervorragende Arbeit und dass es super war und alles.
Vor allem,
das ist
mal,
dann schon sehr fragwürdig.
Was man hier gar nicht drauf groß eingegangen ist, da hängen ja auch ganze Infrastrukturen und so dran. Ich meine, wenn der Strom abgedreht wird und es gibt auch keinen Hilfsstrom oder nichts. Ich sag mal jetzt, ich denke, Verkehrsprobleme wird es da weniger gegeben haben mit Ampeln und so, aber denk mal an Krankenhäuser oder so, die vielleicht mitten gerade in einer OP drin waren oder Leute, die an Maschinen hängen und so, da nimmt er ja einiges
in Kauf. Weiß man nicht, ob das auch, das weiß man nicht, ob das dann da auch alles ausgefallen ist.
Also genau, es ist ja nicht nur der Angriff. Vielleicht gibt es eine zivile Versorgung, aber das kommt ja nicht heraus. Mhm. Das wird ja, so wie das sich anhört, ist es ja wirklich das so, als hätten die alle keinen Strom, weil die sind ja auch im Dunkeln mit Taschenlampen unterwegs. Ne, und spannend.
Ja, also ich finde es, wie gesagt, nach wie vor so ein Thema, ne, wo man drüber nachdenken muss. Also einerseits bist du in so einer Gehorsamskette, aber andererseits darfst du halt auch nicht aufhören, selbst zu denken. Ne?
Ja, genau, das ist ja dieser Gratwanderung. Und die haben das alle offensichtlich, vielleicht ganz ehrlich, vielleicht war es für die auch einfach okay.
Ich überlege jetzt gerade, wie nannte Hanna Eichmann das?
gut. Nein, aber vielleicht ist es auch, vielleicht muss man sich auch davon, es gibt auch Leute, die sagen, das ist halt für mich okay. Mir ist halt Karriere wichtig oder ich möchte vorankommen oder ich möchte einfach. Ne,
Red meine, Squad, für die ist das okay.
Weil, vielleicht ist das wirklich okay. Also vielleicht ist, wenn man sagt, wenn man es aus moralischen Gründen nicht tut, dann muss man aber auch einen moralischen Kompass haben, der einen in diese Richtung führt. Wenn man sagt, na komm, ne? Also es ist schon fragwürdig, was wir da sehen halt. Das ist
mehr als fragwürdig.
Und da ist viel drin. Also das muss eine komplette Struktur sein, was er gemacht hat, wie du hast das ja gesagt, mit den Leuten, die er zu bestimmten Daten auf bestimmte Posten gesetzt hat. Das ist König und Hofstaat. Das ist ein Militärputsch, was er gemacht hat.
Ja, das ist genau das, was die Folge uns erzählen will.
Ja.
Also genau, die Idee kam ihnen, das lehnt sich an den Film 7 Days in May. Von 64, wo es eben auch darum ging, wie wäre es mit einem Putsch, und 7 Tage haben die Regierungsanhänger Zeit, diesen Putsch zu verhindern. Und das ist das, was sie hier zeigen wollten. Normalerweise sahen wir halt immer irgendwelche Badmirals. Klar, die hatten auch ihre Strippen irgendwo gezogen, aber so dieses, wie sich das so durch so verschiedene Strukturen und Ebenen frisst sozusagen, das sieht man jetzt hier sehr eindrücklich, ja.
Richtig. Danach gibt es ja noch diesen Versuch von dem guten Admiral Sisko, ein bisschen so an ihn zu appellieren und an sein Offizierspatent quasi und an die gemeinsame Zeit. Und da fahren wir ja auch noch mal so ein bisschen so ein paar Sachen über Ben als du auf mein Schiff kamst, da warst du nur an der Technik und am Antrieb interessiert, und was auch schön passt dafür, dass uns ja erzählt wird, dass er ursprünglich mal die Defiant mitkonstruiert hat und so, und dass er eigentlich auch so ein Background hat aus der Schiffsherstellung quasi. Ne? Das ist alles schon sehr schön durchdacht, und das klappt natürlich nicht, und Sisko lässt sich da halt auch nicht bestechen, aber die Felder sind halt, die Karten sind dann halt sind dann halt gemischt. Er sagt ihm ja dann quasi, dann bist du hier quasi deiner Aufgabe enthoben als Chef der Erde und verschwinde nach Deep Space Nine. Hau hier wieder ab. Und dann haben wir eine sehr, sehr krasse Szene, finde ich, nämlich O'Brien ist auf einmal da. Guter O'Brien. Er kann aber noch gar nicht da sein, weil zwischendurch hat Sisko die Defiant. Es gibt Beweise, man hat Beweise gefunden für das Öffnen des Wurmlochs. Also, das habe ich ja noch gar nicht erzählt. Das Wurmloch, was sich öffnet und schließt, ist ja mit ein Argument, was man dem Präsidenten serviert, warum er das Kriegsrecht verhängt. Mhm. Man sagt, das Dominion kommt da durch und wir können, haben zwar keine Schiffe entdeckt, sie könnten aber aus den zerstörten kardassianischen und der zerstörten kardassianischen und romulanischen Flotte Tarnvorrichtung geklaut, also rausgeholt haben und die verwendet haben. Und das passt zu dem Öffnen und Schließen des Wurmlochs und da ist eine getarnte Flotte auf dem Weg hierher. Und das ist dann mit ein Argument. Und mittlerweile hat man auf Deep Space Nine Beweise gefunden, dass das keine getarnte Flotte ist halt. Mhm. Ne? Und deshalb wird die Defiant zur Erde beordert von Sisko. Aber gut, O'Brien ist schon da und das kann ja nicht sein. Also die Defiant ist noch nicht da, wie kann also O'Brien da sein halt, ne? Und es kommt dann relativ schnell halt heraus, dass O'Brien sagt, es ergibt sich halt als Wechselbike zu erkennen und sagt halt, ja, ruf nicht um Hilfe, das würde unser Gespräch nur verkürzen. Da fand ich es ein bisschen irritierend, dass Sisko erst aufsteht, weil er offensichtlich irgendwie um Hilfe rufen will oder Verstärkung.
Ja, er schaut sich um. Hm.
Ja, und sich dann aber wieder setzt neben ihn.
Ja.
da ich gedacht, das hätte ich nicht gemacht, glaube ich.
Ne? Naja, ja. Es ergibt ja keinen Sinn. Also was soll er denn auch Hilfe rufen? Da ist jetzt weit und breit niemand. Er ist immer noch, wobei ich nicht verstehe, warum da niemand ist. Da ist ja auf dem Gelände des Sternflottenhauptquartiers, sitzt
sind
draußen.
Alle auf der, die sind alle auf der, ich muss wieder in die Notizen gucken, auf der Lakota und sind am Beamen.
Da ist sogar ein Suchscheinwerfer.
Ja, das ist ja total geil. Weißt du, die erzählen uns auf der einen Seite, dass hier an jeder Ecke jetzt bewaffnete Föderationssternbosse als Sternflottenoffiziere
stehen. Aber nicht im
stehen.
Hauptquartier gehabt.
Nicht im Alt. Das ist unsere einzige Schwachstelle. Die einzige Schwachstelle ist, dass wir strategisch nicht gut aufstellen können.
Naja gut, ich meine, Sisko sieht wahrscheinlich einfach ein, dass der sich mit ihm unterhalten will und ihm jetzt wahrscheinlich nichts tut. Mhm. Oder wenn er ihm was tun wollen würde, er sich da jetzt so auch nicht wehren kann, dann setzt er sich halt wieder hin.
Ja, und dann kommt die Botschaft.
Das ist die Lieblingsszene von Ira Stephen Burr.
Das ist auch meine Lieblingsszene quasi in dieser Folge.
Das ist großartig.
Denn der gute O'Brien sagt, was meinen Sie denn, wie viele Wechselbäger wir sind auf der Erde? Was meinen Sie? Ich sag's Ihnen, wir sind vier. Mhm. Nur vier. Und Sisko sagt ja, wieso sollte ich euch glauben? Oder er sagt, oh, das ist nicht gelogen. Vier sind mehr als ausreichend. Na, das, gucken Sie sich das doch an. Sie haben quasi eine Militärdiktatur erhoben und eigentlich haben wir noch nichts anderes getan. Sie haben ja eigentlich nichts anderes getan bisher, außer diese Explosion in der Schweiz. An den anderen Sachen waren Sie ja bisher nicht beteiligt. Das war ja alles dieser Inside-Job im Prinzip halt. Mhm. Ne? Und er sagte, und trotzdem habt ihr schon innerhalb von zwei Folgen eine Militärdiktatur aufgebaut. Und hey, der Grund ist, weil ihr mehr Angst vor uns habt, als wir vor euch. Ne? Und am Ende wird es eure Angst sein, die euch besiegt. Das ist ja im Prinzip so die Aussage mit, wie viel Freiheit gibt man auf für Sicherheit?
Hm. Ja.
Und das ist toll. Diese ganze Sequenz ist wirklich großartig.
Ja. Kann man gar nicht anders sagen.
Also, das ist echt, das ist wirklich super. Dann ist ja noch ein bisschen die Aussöhnung mit seinem Vater. Wir haben da wieder ein paar schöne Momente, so ein paar schöne Vater-Sohn-Momente. Und na gut, auf jeden Fall ist dann will ja Sisko, der ja mittlerweile Beweise auch gefunden hat mit Odo, will dann zum Präsidenten und quasi die Militärverschwörung, quasi den Militärputsch jetzt quasi beweisen können und wird aber quasi reingelegt, ne, weil die warten schon auf ihn, nehmen ihm eine Blutprobe ab und die Blutprobe verwandelt sich in Flüssigkeit des Wechselbikes und Sisko wird verhaftet. Ja. Wie haben sie das denn gemacht? Wie hat die gute Dame das denn gemacht? Hat sie die Flasche ausgetauscht? Hatte man noch ein bisschen Wechselbike irgendwie rumliegen?
Naja gut, also wir wissen nicht, was die im Labor alles so treiben. Ne? Wir wissen zumindest, dass hier im Rahmen dieser Untersuchung von Odo im Labor er ja dann wohl mit diesem Virus infiziert wurde.
Ja.
Und ob das jetzt ein Stückchen Odo war oder von wem auch immer oder ob das nur so den Anschein erweckt, es reicht ja auch, dass es nur so aussieht, als ob es von einem Wechselbalg stammt, ne? Keine Ahnung, wie sie es gemacht haben. Also das fragt Sisko ja auch, kriegt keine Antwort.
Ich weiß noch, meine Theorie damals, als ich das erste Mal sah, Oleg, das ist selber ein Wechselbalg, was ihm halt quasi Blut abnimmt und das selber so alles darstellt und quasi emuliert.
Das hatten wir schon. Und das hatten wir schon, glaube ich. Ne?
Ich weiß es nicht. Hatten wir das schon?
War das nicht Julian im Finale von der dritten Staffel mit dem Botschafter, dass er sich da irgendwie was von seiner Hand dann da reingetropfelt hat? Ja, aber grundsätzlich wäre das eine Möglichkeit.
Also das war die erste Vermutung, die ich damals hatte, dass die halt mit sogar da drin stecken und quasi das so hervorrufen wollten als dieses ganze, das ganze Zenova, sag ich jetzt mal. Ja. Aber das war so die erste Vermutung, die ich hatte, dass das auch ein Wechselbalg selber war. Aber war es ja nicht im Endeffekt.
Na, ich dachte vorher, Layton wäre ja ein Wechselbalg gewesen, schon die ganze Zeit über. Und das hätte ja so gut gepasst, dass die dann richtig, dass er dafür sorgt, die Paranoia auf der Erde voranzutreiben.
Stimmt, das hätte auch gepasst.
Aber jetzt hier nicht mehr.
Auf jeden Fall sitzt Cisco dann in einer kleinen Zelle und dann wird er auch bewacht und dann kommt aber jemand, kommt ein Mädel vorbei mit so einem Rollcontainer und die geht rum und nimmt überall Blutproben. Da dachte ich mir auch, was ist das denn für der Assi-Job? Ne, ist dann, wäre geil, wenn sie da so lang gegangen wäre. 7 Jahre war ich auf der Akademie. Ich habe studiert. Ich habe dies und das gemacht. Ja, auf jeden Fall sagen die Wachen ja auch, sie sind es auch schon leid, hier ständig Blutproben geben zu müssen. Und sie sagt ja, also leid wie ihr, sie genommen, also abzugeben, bin ich es leid, sie genommen, also sie nehmen zu müssen. Und man ist ein bisschen angenervt schon davon, ständig diese Bluttests zu machen. Wo ich mich gefragt habe, kann ich das eigentlich unbegrenzt? Kann ich unbegrenzt Leuten, kann ich jeden Tag Leuten 10-mal Blut abnehmen oder so, ohne dass das irgendwie physische Auswirkungen hat?
Na, ich denke nicht, dass sie es 10-mal am Tag machen und das ist ja nur so eine ganz kleine Menge, ne? Ja,
ich wollte auch gerade sagen, die Menge macht's wahrscheinlich.
Ja, denke ich auch. Habt ihr es auch auf Deutsch geguckt?
Ja.
Ja, ist euch was aufgefallen?
Nein.
Nein, diese Sicherheitsoffizierin, die hat die Synchronstimme von Marina Sirtis, Ulrike Lau.
Ja. Ah, okay, cool.
Und das Lustige dabei, als ich dann nochmal sicherheitshalber nachgeguckt habe, damit ich auch richtig liege, das ist übrigens die Tochter des Regisseurs dieser zweiten Folge.
Ah.
Die Schauspielerin.
So, sie wäre auf die Art, wäre sie ja auch in die Red Squad gekommen.
Genau.
Mit einer Botschaft der hohen Herren. Ja, aber da hat, und jetzt kommt ein Moment, wo die Sternenflotte mal wieder ihre gesamte Kompetenz einstellt. Denn wen lassen wir laufen, wenn wir den einen einsperren, seinen gestaltwandelnden Partner in Crime? Denn irgendwie hat keiner an Odo gedacht und daran, dass er eventuell weiß, wie alle Sicherheitssysteme laufen, weil er dabei geholfen hat. Odo verwandelt sich, war halt auf diesem Rollding.
Sie hatten ja keine Chance, oder? Also selbst wenn sie jetzt die Sicherheitsprotokolle oder irgendwelche Verschlüsselung oder so irgendwie zurückgesetzt haben oder in irgendwelche anderen Muster umgewandelt haben. Sie haben ja keine Chance. Der kann sich ja in alles verwandeln und sich einschleusen. Das ist ja genau das, was er immer prophezeit hat. Ne?
Ja, aber es ist tatsächlich, man macht doch dabei sowas eigentlich die Order 66, oder? Also normalerweise müsste doch der Imperator Batmiral dann sagen, hier, phasern wir jetzt mal seine Gehilfen um. Weißt du? Also schickt mir mal den Skywalker-Bengel zu ihm. Ne? Aber nein, Odo verwandelt sich und überwältigt auch sehr witzig die drei Wachen, weil ich musste irgendwie sehr lachen. Den einen, den er einfach nur so locker über den Tisch, über den Wagen wurf, wo ich gesagt habe, der kann da noch nicht bewusstlos sein. Der hat ihn wirklich nur so ein bisschen geschubst eigentlich. Und dann der Vulkaniergriff bei der guten Tochter des Regisseurs.
Der Vulkaniergriff, der hat mich auch ein bisschen angeschlossen. Woher kann Odo das?
Der Odo kann das.
René Aubergeois sagte auf diese Frage hin, wo er das her kann, sagt er, das weiß ich auch nicht, woher Odo das kann, er ist einfach ein Mann mit vielen Talenten.
Ja, schon.
Und es gibt auch einen Grund, warum das der vulkanische Nackengriff wurde. Sie hatten kein Budget mehr für eine Verwandlung.
Ja, aber dann,
ist gut gelöst,
dann,
hey.
Dann wäre doch eher so ein Austin Powers Handkantenschlag oder so. Hätte dann mehr Sinn gemacht.
Nee, aber eigentlich macht das schon Sinn. Wir haben das ja auch, haben wir es in Star Trek doch auch schon mal gesehen, dass auch Nicht-Vulkanier den konnten, oder?
Ja,
das haben wir doch schon gesehen. Also deshalb ist das jetzt irgendwie sogar, da finde ich es ehrlich gesagt noch ganz schön gelöst halt. Ne? Cisco ist ja jetzt frei und besucht den Admiral und man geht jetzt in bester Kirk-Manier, beginnt jetzt das Bequatschen der gegenseitigen Position los. Ne? Währenddessen ist die Defiant halt mit den Beweisen auf dem Weg zur Erde, aber man sagt, sie wird nicht ankommen, denn man hat festgestellt, das einzige Raumschiff, was man im Orbit hat und was alle Föderationssicherheitskräfte auf dem Planeten koordiniert, das ist mal kurz weg, die Lakota, denn die bekommt jetzt noch einen Auftrag, die hat noch nicht genug zu tun, die hat jetzt den Auftrag, die Defiant aufzuhalten und das wird sie auch tun, weil man hat ihr gesagt, auf der Defiant sind alle Leute Wechselbälger.
Ja, da ist Layton jetzt komplett durchgeknallt. Ne?
Ja.
Aber nochmal ganz kurz, die Defiant bringt nicht primär nur Beweise, sondern ist auch als Unterstützung unterwegs, oder?
Ja, natürlich.
Weil klar. Die Beweise hatte Sisko ja vorher schon auf seinem Pad, als er festgenommen wurde. Und da hat sich dann aber kein Mensch mehr für interessiert im wahrsten Sinne des Wortes, beziehungsweise auch kein Kraserit, also hier Jarisch Injo, hat sich auch nicht mehr fürs Pad interessiert. Und die Defiant ist eher als Unterstützung gedacht, denke ich.
Ja, aber es wird aber auch mehrfach gesagt, sie bringt Beweise.
Naja, noch diesen weiteren Beweis, dass das Wurmloch manipuliert wurde.
Ja, genau, das ist es wohl. Aber dann gibt's ja die Szene mit der Layton und, ach der Gott, der Layton, der, ich vergesse es, ich werde es nie lernen, der Lakota und der Defiant. Ne? Wir sehen also einfach die Excelsior-Klasse ist ja so eine Klasse, die nie schlecht wird. Das ist ja wie ein Wein. Ne? Diese Schiffsklasse wird anscheinend immer besser, je älter sie wird halt. Ne? Das wird ja auch so gesagt, die hat stärkere Waffen als ein Schiff irgendwie dieser Klasse und wenn wir versuchen, ihr zu entkommen, dann, wer weiß, was die mit den Antrieben gemacht haben. Viel Spekulation, ehrlich gesagt. Ne? Mhm. Und dann beginnt man halt eine Schießerei quasi mit der guten Lakota, die den Kontakt nicht aufnimmt, weil man ihnen ja gesagt hat, sind alles da Wechselwäger. Ich habe jetzt aber meine Frage an euch bezüglich der Defiant. Mhm. Ne? Warum hat Worf das Kommando und nicht Kira? Die ist auch an Bord. Warum hat nicht Kira das Kommando?
Gute Frage.
Kann Kira das Kommando haben?
Ja,
sie ist ja überprüft. Nicht bei der Sternflotte.
Richtig, aber sie hat es in anderen Situationen auch. Okay. Und da saß auch Worf, da hat sie auch das Kommando gehabt. Mhm. Ich habe mich das wirklich gefragt, weil sie sitzt vorne an der Station, wo sonst O'Brien meistens sitzt. Und Worf hat das Kommando. Und ich hab mich wirklich gefragt, Kira hat doch später auch schon, also sie hat auch schon das Kommando gehabt. Und sie ist formal der erste Offizier. Ne, auch wenn sie nicht in der Föderation ist, sie ist ja in dieser Kommandostruktur der erste Offizier. Man könnte ja sagen, ich glaube, in der vierten Staffel haben sie ja noch sehr so Worf, als wenn Worf so eine Art Captain der Defiant wäre, weil er lebt ja auch auf der Defiant halt. Ne? Aber so explizit ist das ja nie gesagt worden. Und wenn Sisko da ist, ist er ja auch ganz klar der Captain. Aber Worf hat später auch das Kommando über die Defiant, auch wenn Worf drauf ist.
Später auch noch, ja. Okay. Ja. Ja. Gut, Worf ist jetzt hier gerade erst eingeführt worden vor 11 Folgen. Vielleicht, oder? Wann kam er nochmal genau?
Also es ist 11 Folgen vorher gewesen, genau.
Genau, ja. Vielleicht haben sie sich das noch nicht so richtig überlegt gehabt, keine Ahnung.
Ja, mag sein, weil es hat mich tatsächlich irritiert, weil von der Kommandostruktur ist doch Kira der erste Offizier, oder?
Ja, irgendwie schon. Mhm. Aber da hätte ich mir gar keine Gedanken jetzt drüber gemacht, ehrlich gesagt.
Nee, ich auch nicht.
Mich hat es halt irritiert, mich hat es dadurch irritiert, weil ich, als ich die Szene gesehen habe, dachte ich mir, okay, Kira ist auf DS9 und nein, da sitzt sie. Und dann macht sie einfach so Jobs mit, hier die Scanner zeigen das und das an. Also eigentlich, sie macht dann was mit Ziele anvisieren und so. Eigentlich ist das Worf-Jobs.
Krass, warum sie nicht auf Deep Space Nine geblieben ist, ehrlich gesagt.
Ja, richtig. Ja. Als der erste Offizier. Also das hätte ich ja noch verstanden. Dass dann Worf das Kommando hat, aber sobald sie an Bord ist, ist für mich sie der erste Offizier.
Ja, eigentlich war ja auf Deep Space Nine gar kein namhafter Lieutenant oder so mehr. Die waren ja komplett führungslos. Da konnte Quark ja jetzt halten
Thomas
und
weiter. Thomas Riker zurück. Quark hat im Hintergrund. Quark hat Bankdaten und
das passt nicht gut. Also Kira hätte auf der Station bleiben sollen. Aber als ich Kira gesehen habe, muss ich eigentlich immer an ihre schlimme Übergangsfrisur denken.
Ja,
das hat mich sehr abgelenkt.
Das war tatsächlich die schwierige Phase haarmäßig bei ihr. Ne?
Ja, das ist immer, wenn man einen Schnitt, so einen Kurzhaarschnitt rauswachsen lässt, das wird immer, das ist nicht schön. Aber ich habe dann als hingeguckt, ich kenne das auch. Und ich habe dann immer hingeguckt und dachte, also wenn ich jetzt mal mich emotional etwas distanziere und denke nicht an diese Phase, die ich auch hatte, dann sieht es gar nicht schlecht aus. Ja. Aber ich konnte mich immer so reinfühlen in diese Übergangssituation. Das ist sehr schwierig gewesen. Bin ich ja nicht auf die Idee gekommen, zu hinterfragen, warum sie überhaupt mitgeflogen ist. Kannst du mal sehen.
Sind wir uns einig, dass Kiras beste Frisur die in der siebten Staffel war?
Also, wie sie sie länger trägt?
Wie sie wirklich in der finalen Staffel trägt, mit dem längeren Scheitel an der Seite.
Ja, ist gut. Also sie hat viele schöne Frisuren, also nur der Übergang ist jetzt schwierig.
Ja, ich fand aber auch den ganz kurzen am Anfang so ein bisschen, diesen Bürstenschnitt, den sie da hatte, so ein bisschen, den fand ich ein bisschen, weiß nicht.
Ich weiß nicht, auf jeden Fall konnte sie echt kurz hart tragen. Also kann nicht jeder, aber ihr stand das
sie
wirklich.
Sie kann es tragen.
Definitiv.
Die ist so ein Typ dafür.
Ja, ja. Gott, jetzt sind wir schon bei Haaren.
Ja, jetzt sind wir schon bei den Frisuren, das habe ich reingebracht, tut mir leid. Also jetzt nochmal zurück zum Kampf.
Das bringen wir auch ganz oft rein. Gerade bei Voyager bringen wir es ganz oft rein.
Oh mein Gott, ja, da müssen wir auch nochmal drüber reden hier.
Ja, ja.
Die Feindaufnahme wurde, da wurden einige Sekunden wiederverwertet, ich glaube aus dem Weg des Kriegers, um natürlich hier Geld zu sparen. Und das Excelsior-Modell aus Generations wurde wieder benutzt. Das ist die Enterprise B, da hat dann der Michael Okuda ordentlich dran rumgearbeitet, damit man die Farbe, also er musste ja hier die Bezeichnung ändern. Und das haben sie dann schön zusammengeschnitten, irgendwie diese Defined fertigen Aufnahmen und mit dem Modell dann im Studio noch gearbeitet, um hier auch wieder kostengünstig irgendeine Kampfszene zu drehen. Und das ist einer von diesen beiden Momenten, wo Ira Steven Burr nachher sagte, das hat er sehr bereut, dass er nicht für mehr Geld gekämpft hat an dieser Stelle, weil der Kampf hätte besser aussehen können und auch die Straßensituation, vor allem in New Orleans, hätte seiner Meinung nach besser sein können. Das finde ich jetzt da nicht so schlimm an der Stelle. Kampfszenen sind auch nie so meine Lieblingsszenen, von daher fehlt mir das jetzt auch nicht. Aber ich verstehe, wenn einem das halt so auffällt, ja.
Es gibt ja diese Geschichte, dass im Raum, im Writers Room oder im Produktionsbüro von der Crew von Deep Space Nine immer der Zettel oder lange der Zettel gehängt hat, denkt, was mit Homefront und Paradise Lost passiert ist.
Da stand tatsächlich an der Wand, Remember Paradise Lost, und das war im Büro von Bear, bevor er in den dritten Stock gezogen ist. Da hing der Zettel schon, bevor er einzog, um sich selbst daran zu erinnern, dass das Budget ein großes Ding ist, um erfolgreich zu machen und dass man das nicht vermasseln darf. Und er findet es an dieser Stelle, hat er es vermasselt, insofern, dass also, er nicht für mehr Geld gekämpft hat.
Wenn man eine große Geschichte halt erzählt, ne, ist Budget halt durchaus auch wichtig. Es geht zwar auch ohne, siehe Babylon 5, wir haben nur drei Geld, das muss jetzt reichen. Ne, und so. Naja, auf jeden Fall, die Lakota hat aber, der Captain der Lakota, das ist ja unsere gute Frau.
Erica Bentin.
Genau, Bentin, die hat dann aber doch irgendwann so ein bisschen das Sternflottengewissen gepickt und hat dann Kontakt aufgenommen zu der Defiant und man hat beschlossen, die Kampfhandlungen einzustellen, weil man sich quasi, warum auch immer, dann plötzlich überzeugt war, das sind doch keine Wechselbelger. Erzählen Sie mir nur was der echte Worf kein wissen muss. Wie? Was ist mit Ihrem Bruder? Nein, können Sie Türen öffnen?
Sisko hat ja auf sie eingeredet. Ne? Also hier sowohl Layton hat ihr Befehle gegeben, als auch Sisko hat gesagt, das sind keine Wechselbelger. Denken Sie doch mal logisch nach, was hier gerade abgeht. Und sie hat dann die Verbindung ausgeschaltet und ihre eigene Entscheidung getroffen. Aber das ist genau der Moment, ne, wo man gefragt ist und sich dann entscheiden muss, auf wen und auf was man hört. Und das kann natürlich dumm laufen. Das haben wir ja auch schon oft in diesen Kommandoketten gesehen, dass es dumm laufen kann. Aber hier hat sie sich richtig und gut entschieden, ja.
Genau, der Admiral nimmt daraufhin ja auch seine Insignien ab, ne, und legt quasi das Kommando nieder und ja. Damit ist die Sache zumindest gelöst, was den Militärputsch angeht. Naja, gelöst auch nicht. Man verhaftet ja ihn, aber ich meine, wie gesagt, wir haben ja schon festgestellt, er hat irgendwie eine komplette Struktur dahinter gehabt. Ne? Was mit der Struktur ist, was mit dem Hofstaat des Königs ist, das erfahren wir nicht.
Dann gibt es bestimmt interne Ermittlungen zu.
Ja, wahrscheinlich, reicht. Also uns reicht, wir brauchen ein Bauernopfer noch. Ja, holen wir uns den Blauen, der die Akte verschwinden hat lassen. Ja, dann gibt es noch die Verabschiedungsszene im Hause Sisko, in diesem Männerhaushalt Sisko. Und ach ja, das ist irgendwie sehr, sehr schön, muss ich sagen. Ich finde da auch den guten Brooks fantastisch. Und da gibt es ja tatsächlich doch noch eine kleine Szene mit Odo. Und zumindest beim Wegbeamen ist er ja mit dabei, ne?
Ja, das war süß.
Ja gut, jetzt ist ja auch das Ding vorbei, dass er ein Wechselbike gewesen sein könnte. Deshalb kann er ja auch auf Odo zumindest ganz kurz treffen.
Ja,
halt, ne?
Ja.
Ich finde es auch schön, dass sie sich danach noch die Zeit genommen haben, ihn seine Gäste begrüßen zu lassen. Dass man so quasi so, er schließt dann so sein Restaurant auf, die Gäste kommen rein.
Die stehen alle schon.
Ja. Das ist voll super. Ja, weil die Angst vor den Pferden haben da draußen, weißt du? Und gesagt, wir müssen schnell, können so rein,
drängen sich an die Tür.
Das waren gestern zwei, heute sind es vier. Das ist doch nicht normal.
Die sind jetzt kleiner.
Ja. Zwei davon sind kleiner, aber die wechseln sich ab, die wechseln die Größe. Und dann
naja, TNG haben wir auch schon vor dem Wandler als Hund gesehen. Ne? Naja, also, stimmt, kann alles sein.
Ja, dann sind wir auch im Prinzip durch mit so der Besprechung eigentlich der Geschichte. Ja, ich wollte noch so, wollen wir noch ein kleines abschließendes Fazit, würde ich sagen.
Fall.
Jeder nochmal, ne?
Noch ganz kurz.
Möchte, ja?
Ja, ich fange mal an und dann sage ich noch was anderes davor.
Ja, mach
das. Ich nichts dagegen tun. Genau, also in dieser Szene, als Sisko die Beweise vorlegen will, da sagt er dann, er muss unbedingt Jake und seinen Vater Joseph von der Erde wegbringen. Mhm. Und da gibt es was Geschnittenes oder was Gestrichenes. Sie sollten nämlich eigentlich in Richtung Mars aufbrechen.
Aha.
Genau. Irgendwas wollte ich auch noch sagen. Achso, ich fand das wirklich sehr charmant, als sie dann am Ende im Cisco stehen und wie war das, Joseph sagt zu den anderen beiden, ist Benjamin immer so mütterlich? Oder ne, so? Und dann sagt Odo, ach, er meint's doch nur gut. Das
super.
Ist wirklich schön. Ja, und dann treten sie zurück und lassen sich hochbeamen. Genau. Und dann macht Joseph die Tür auf. Und das war der Moment, wo ich dann wieder mein Corona-Abstandsding im Hinterkopf ticken gehört habe, wo ich dachte, nein, du musst Abstand halten, weil die dann die Köpfe so zusammengesteckt haben. Da bin ich momentan wirklich gerade so ein bisschen auf dem, die halten keinen Abstand. Und habt ihr auch manchmal daran gedacht, also hier von wegen, du musst dich testen lassen, du hast Verantwortung.
Ja.
Und also einerseits ne, so diese Perspektive von wegen, oh, es können Attentäter auf der Erde sein, aber jetzt auch aus unserer heutigen Situation,
ja.
Wer könnte hier Corona haben?
Ich wollte es weglassen, um das zeitlos zu lassen.
Ja, okay.
Ja genau, ich wollte es weglassen, um das zeitlos zu lassen. Aber nee, es ist tatsächlich, da musste ich auch dran denken. Denn so ein bisschen so der, Joseph hatte vorher in einer Telegram-Gruppe gelesen, dass man sich nicht das Blut annehmen lassen soll. Und ja, darüber musste ich tatsächlich auch lesen. Dann, bevor wir zum Fazit kommen, habe ich auch noch einen Punkt, den habe ich jetzt noch gefunden. Und zwar, wie großartig ich Odo in diesem Zweiteiler finde. Nicht nur seine Ermittlungen, was wir ja wissen, was er eh gut kann. Ich finde auch, Star Trek kann immer sehr gut Alien-Figuren schreiben, die so Kommentare über Menschheit loslassen, halt, ne, wie sie das so sehen. Und der Moment ist auch, wenn ich finde diesen Moment toll, das ist so ein kleiner Moment, aber wenn Sisko mit Odo darüber redet, dass er sich Sorgen um seinen Vater macht und dass sein Vater sich total unvernünftig verhält und sich nicht beim Arzt nicht überprüfen lässt und er müsste doch sehen, dass er jetzt kürzer treten müsste, dass das Beste für ihn wäre. Und einmal, dass er diesen Moment, dass das mit Odo macht, gut, er hat sonst da jetzt keinen anderen, immer so vertraut, aber auch Odo, der dann sagt, ja, also meine Beobachtung ist natürlich, wenn Menschen etwas Gutes für sich tun sollen oder das Richtige tun sollen, machen sie häufig genau das Gegenteil davon. Ein schöner Kommentar mal wieder, ne? Ja. Tja, dann kommen wir mal ein bisschen so in die Fazitrunde. Wer möchte denn?
Micha, willst du mal was sagen?
Nee, war fantastische Folge, vor allem zeitlos irgendwo. Weil wie gesagt, man sieht so viele Sachen, die einem auch jetzt gerade mit dieser Corona-Geschichte, den Tests und so, oder gerade diese ganze Terrorismus-Geschichte und so, es ist irgendwie, es passt, man hat das Gefühl, es passt immer wieder oder die Geschichte wiederholt sich immer wieder. Was mir noch aufgefallen ist oder was ich mal vielleicht für die Folge noch ein bisschen mehr gewünscht hätte, dass man allgemein Odo skeptischer gegenübergetreten wäre. Also gerade so auch Zivilisten müssten zeigen, die so, so sagen, oh, ein Wechselbalg oder dass da ein bisschen mehr Ablehnung passiert wäre. Das fand ich, das hat man in Enterprise ganz gut einmal dargestellt. Wie doch, das war doch kurz nach der Sache mit dem Cindy-Arc, als sie zurückkommen.
Ja, in der vierten Staffel
und dann das, überall halt Aliens Doktor, auf der Erde halt so ausgegrenzt wurden und so. Und ich fand, das hätte hier auch gepasst, weil ich meine, Odo ist ja zwar der einzige Wechselbalg, den sie so kennen, der ihnen nicht feindlich gegenüber ist, aber trotzdem glaube ich, hätte es da im Volk oder bei vielen einen Aufschrei gegeben, wie, da ist einer von denen jetzt im Hauptquartier in der Sternenflotte und will uns vermeintlich helfen. Also das hätte ich realistisch gefunden, wenn man ihm da ein bisschen mehr auf Ablehnung gegenübergestellt wäre, wenn sie nicht also ihn so offen aufgenommen hätten. Das war zwar einerseits schön, aber gepasst hat das in meinen Augen nicht so ganz. Und
aber er sagt doch auch einmal, dass er nicht mitgekommen ist, sagt doch Sisko, weil er lieber im Sternenflottenquartier bleiben möchte, weil er genau das aus dem Weg gehen möchte.
Ja gut, das ist so ein Nebensatz. Aber auch im Hauptquartier selber hätte es ja mit Sicherheit auch einen Haufen Blicke oder so gegeben. Kannst du mir nicht erzählen, dass da jeder so sagt, ach cool. Ja. Da wären doch bestimmt einige ein bisschen ängstlich gewesen oder halt ablehnend oder hätten sich befremdlich gefühlt. Das hätte man auf jeden Fall noch ein bisschen damit einfließen lassen.
Genau, das hätte auch nicht viel Zeit. Das hätte auch nicht viel Zeit gebraucht. Mhm. Ne? Ich dachte eben noch, naja, aber man hat ja nicht so viel Zeit, weil ganz ehrlich, ist so viel in diesen beiden Folgen. Ich war zwischendurch immer wieder überrascht, dass noch was kommt und dass man das Steuer noch mal ein Stück weit rumreißen kann oder mit meinen Erwartungen spielen kann, dass immer noch mehr aus dieser Sendezeit herausgeholt werden kann. Aber du hast recht, also im Sternflottenhauptquartier hätte einfach nur mal einer, der vorbeiläuft, irgendwie dumm gucken können und man so hätte gemerkt, Odo fühlt sich total unwohl.
Genau,
ne?
Genau, so Augenkontakt ausweichen oder so.
Ja.
Das hätte das Ganze noch so viel mehr abgerundet und das wäre nur ein ganz kleiner Kniff gewesen.
Und es wurde zweimal erwähnt, ne? Sowohl auf Deep Space Nine hat er damit mit der Erwartung erwähnt, dass er gerne hätte, dass Bashir und O'Brien mitkommen, alleine, dass er Freunde dabei hat und sich dann nicht alleine fühlt vor Ort. Und andererseits, also er wollte ja auch nach Dublin beamen, ne? So Geschichten, da hätte man ja mal kurz was zeigen können, aber alleine schon im Sternflottenhauptquartier, da hätte man es auch schon sehen können, das stimmt, ja.
Anderer Gedankengang, den ich noch hatte, man hätte es auch könnten vielleicht sogar so im Endeffekt machen, dass dieses Attentat am Anfang, dass das sogar vom Admiral vielleicht selber inszeniert worden wäre, dass deshalb nichts gefunden wurde vom Wechselbalg, sondern dass sogar er dahinter steckt, um das Ganze erst jetzt mal anzuwerfen. Und das wäre gar nicht so, so abwegig, weil wie gesagt, er hat ja wirklich ein Netzwerk, er hat ja eiskalt geplant. Und das hätte trotzdem noch gepasst, dass dann der vermeintliche falsche O'Brien dann zu Cisco sagt, ja, es ist ja nur eure Angst, es ist nur eure Angst und wir machen eigentlich gar nichts. Das wäre noch eine Spur härter gewesen, wenn sie gesagt haben, noch nicht mal dahinter hatten wir gesteckt, sondern sogar das habt ihr selber ausgelöst. Und auch das wäre noch realistisch gewesen, hätte noch reingepasst. Du hast recht.
Also, das ist eine gute Idee.
Das andere Sache, wo ich mich auch ein bisschen angestoßen habe noch, war dieser Kampf zwischen Lakota und der Defiant. Ich war jetzt bei Deep Space Nine wirklich gar nicht mal so drin gewesen. Also das war jetzt seit langem mal wieder eine Doppelfolge, die ich dann geschaut habe. Aber eigentlich war doch die Defiant der Lakota haushoch überlegen normal. Ich meine, die Excelsior-Klasse ist doch jetzt wirklich ein alter Hut. Und die Defiant war ja auch wirklich dafür konzipiert, um da ein bisschen Rabatz zu machen. Ne? Auch wenn man die jetzt vielleicht ein bisschen aufgewertet hat oder so. Hat auch nicht ganz gepasst.
Modell noch und hatten die hatten kein anderes Geld für ein anderes Schiffsmodell. Das war einfach das Problem. Ne? Aber du hast recht, klar.
Na gut, aber die Lakota, also abgesehen davon, dass sie ja sehr viel größer ist als die Defiant, gut, könnte man jetzt doch sagen, behäbiger und nicht so wendig, ne? Aber andererseits eben auch, ja, ich denke mal, auch mit entsprechend mehr Ressourcen ausgestattet. Uns wurde ja gesagt, sie ist auch aufgerüstet worden. Das war ja auch genau das, ne? Deswegen sollte hier Erika Bentin auch erst am 14. das Schiff übernehmen, weil es vorher noch überholt wird. Und letzten Endes ist die Defiant aber auch besser ausgestattet gewesen, als Bentin dachte. Ne, sie sagt ja, hier, die haben eine ablative Panzerung, das wussten wir ja gar nicht. Ne, irgendwie so. Also von daher, und letzten Endes ist die Excelsior-Klasse, also hier die Lakota, schlechter rausgegangen als die Defiant. Ne? Ja. Die Defiant hatte irgendwie zwei Opfer zu beklagen, auch zwei Namen, wiederum aus einer anderen Geschichte rausgezogen wurden. Und bei der Excelsior-Klasse, also hier bei der Lakota, da waren doch einige Opfer mehr.
Gut, vielleicht hatten ja auch wirklich mehr als Überraschungsmoment wahrscheinlich. Und es waren ja mehr Hemmungen, denke ich, da auf der Defiant, um da überhaupt anzugreifen oder sich zu wehren.
Ja, stimmt. Ja, sie wollten ja im Grunde auch.
Ja, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ja.
Dem anderen Schiff nichts tun, ne? Haben sich ja nur verteidigt.
Ein weiterer Gedankengang auch, ob dieser vermeintliche Admiral, sage ich jetzt mal, hat er es jetzt gemacht, um wirklich aus seiner Sicht halt einfach nur ein Unheil von der Erde abzuwenden? Oder ging es ihm wirklich darum, die Macht an sich zu reißen? Weil
er dachte, er konnte es besser.
Weil, ich weiß es nicht. So hundertprozentig kommt es nicht rüber. Ist, ne?
Es ist vielleicht beides ein bisschen, aber ich glaube wirklich, er hat sich als den richtigen Mann dafür gesehen und das für das richtige Vorgehen in diesen Kriegs- oder in diesen, dieser kriegsähnlichen Situation.
Stimmt. Ja, gebe ich dir recht, ja. Das trifft zwar mal nicht richtig gut, dass er dachte, er ist der richtige Mann dafür einfach.
Doch, so überzeuge ich immer in Gehaltsgesprächen.
Ja, weißt du? Das kann ich so stehen lassen.
Ich bin der richtige Mann, Sir. Doch wiederholen mal, ich bin hier nur die Putz.
Das ist nur Gedankennotiz fürs Meeting nächste Woche.
Ich bin der richtige Mann und ansonsten sage ich, ich wurde angefasst. Genau. Das ist meine Exit-Lösung. Zeigen Sie mal an der Puppe, wo man sie berührt hat. Micha. Hier hat man mir das Geld aus der Tasche gezogen. Rechte Tasche, linke Tasche.
Ja, aber wirklich okay. Eine Mega-Folge.
Ja, definitiv.
Ja, also so generell, wo wir sie jetzt, ich sag mal, so auseinandergenommen haben und uns betrachtet haben, sehe ich auch, dass es eine tolle Folge ist. Ich muss allerdings auch sagen, dass es mir beim Zuschauen teilweise, ich will nicht sagen, zu lang wurde, aber dann habe ich halt, wie gesagt, diese bisschen Zickzack-Fahrten gehabt, wo ich dachte, boah, das kann ja nicht sein, habe ich immer geguckt, ach guck, es läuft noch 20 Minuten, guck an, so, ne? Also es war jetzt nicht so eine kurzweilige Geschichte, die mich einfach mitgerissen hat. Es ist jetzt aber auch keine leichte Kost, von daher, ja, es gibt bessere Folgen, auch in dieser Staffel, aber sie ist ja, solide, sag ich mal. Ja. Und sie bringt hier wirklich Dinge auf den Tisch, die muss man auch erstmal thematisieren wollen. Ne? Ja. Also hier das quasi zu zeigen, dass Paranoia letzten Endes das Ende bedeutet und dass man mit Sinn und Verstand bei allem bleiben sollte, ist ja auch ja, sehr wichtig. Ja. Und das lässt sich auf so viele Situationen und Lebensumstände anwenden. Oder haben wir in der Geschichte so oft erlebt oder gesehen, jetzt im Nachhinein können wir drauf gucken, wie sich Dinge entwickeln oder halt auch gerade diese Hierarchieproblematik, ne? Wenn Leute weisungsgebunden sind und denken, sie tun was Gutes, wenn sie dem Befehl folgen oder ja auch nicht selber nachdenken wollen oder dann eben wie Bentin am Ende dann doch anfängt, selber nachzudenken und zu sagen, okay, ich ziehe es jetzt durch, was ich denke, muss man auch erstmal können, ne?
Mhm. Definitiv, ja. Gerade, ich glaube, das ist auch echt schwieriger, als man denkt, wenn man in solchen, wenn man so gelernt hat, so Befehle zu befolgen. Und einerseits ist Befehle zu befolgen ja auch wichtig. Also gerade in so einer militärischen Struktur mit Raumschiffen, wo du auch einfach, wenn du das nicht tust, unter Umständen Menschen sterben oder du selbst stirbst und da diese Gratwanderung zu haben zu dem Moment, wo ich sage, nein. Das stelle ich mir auch nicht leicht vor. Das ist immer so leicht gesagt,
ja,
weißt du?
Ja, also aber ja, man hat ja den Außenblick nicht. Ne? Man muss ja erstmal dahin kommen, dann zu wissen, dass oder zu glauben, dass es das Bessere ist, jetzt einen anderen Kurs zu fliegen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das, denke ich, ist hier definitiv auch Thema dieser zwei Teile. Ne? Also wir sehen hier ein Stück weit was aus der Akademie, eben auch diese Problematik mit den Red Squads. Und dass der Wunsch, dazuzugehören, wie wir es an Nock sehen, und das wird ja später in dieser Valiant-Folge auch nochmal sehr groß aufgegriffen, aber dann eben hier auch die potenzielle Befehlsverweigerung. Also es kann ja für sie halt auch sehr dumm ausgehen. Und da auch das Gespräch zwischen Layton und Sisko, wo er sagt, können Sie sich noch erinnern, als Sie nach dem Zwischenfall lalala irgendwie bei mir im Bereitschaftsraum standen oder irgendwie so sinngemäß zumindest. Und dann, was habe ich zu Ihnen gesagt? Ne? Also Befehle folgen, darum geht es jetzt hier. Ne? Ja.
Ja, es ist schwierig. Befehle verfolgen nimmt einem auch viel ab. Ne?
Ja.
Das ist dann das ist das Verlockende dann daran halt auch. Ne? Dass man dann, ich habe ja nur Befehle befolgt.
Richtig,
ne?
Man kann sich da richtig gut dahinter verstecken dann.
Es ist schwierig. Es ist wirklich, da kann man auch, es ist auch schwer, da irgendjemanden zu verurteilen, weißt du? Also das ist dann im Einzelfall zu betrachten, glaube ich.
Ja, und also, Situation, ne, und, ja. Da würde ich mir wünschen, dass wir jetzt noch sehen könnten, wie dann interne Ermittlung dieses ganze Netz der Leute, die da mit beteiligt waren, ich sage hier nur der Bulianer, der mit auf dem Schirm war oder so, das noch näher zu betrachten, ne? Aber das sehen wir jetzt natürlich nicht. Apropos Bulianer, es gab doch auch irgendwie bulianisches Wasser oder sowas, das war in einer Karaffe, ich glaube, die kennen wir aus TNG.
Ich glaube auch, ja. Ich glaube, am Ende kommt bei der Ermittlung nur raus, es war ein wahnsinniger Einzeltäter. Der Bulianer, der die Ermittlung geführt hat, von der Sicherheit, hat gesagt, es war ein Einzeltäter. Es war nur der Admiral.
Und Layton wird er denn verhaftet? Also ich meine, er nimmt seinen Kommunikator, seine Insignien, also seine Rangabzeichen ab und verlässt den Raum.
Ja, das würde mich auch noch interessieren, was mit ihm passiert ist. Oder wie man mit ihm umgeht.
Entlassung. Er muss auf der Lakota wieder als Fähnrich anfangen. Nee, eine, als, Assist, ja, als eine, Assistent von Harry
Kim. Er putzt die Klos oder so. Ja. Also auch eine Rolle, die ihm, ich sag mal, geblieben ist, denn er spielt Robert Foxworth, spielt später den Velas, den Oberbefehlshaber der Vulkanier. Also, wie sagt man dann, ja, Oberbefehlshaber, ja, genau, der doch am Ende, ja, beinahe in Krieg gegangen wäre mit den Andorianern und die Enterprise beschossen hat. Der dann zurücktreten musste und sich dann mit den Romulanern im Gespräch befand und wollte vom Planeten runter. Also der Schauspieler war das, genau. Und also interessant ist, dass der Schauspieler sowieso gerne unter einer Maske spielen wollte und es dann dort endlich als Vulkanier bekommen hat. Mhm. Er hatte sich wohl mit René Auberjonois schon viel unterhalten, sind wohl irgendwie befreundet gewesen und er wollte gerne unter einer Maske spielen. Der hatte auch vorgesprochen, schon früher in Deep Space Nine, hat die Rolle aber nicht bekommen. Ich meine, es wäre ein Shemhadar oder was gewesen. Ich weiß es nicht mehr. Also der hatte echt Lust auf eine Rolle unter Maske.
Ah, ja, ich sehe das. Schau mal gerade ein Bild von ihm an.
Ah, ja. Naja. Naja, also was ich noch zu der Folge zu sagen habe, ist, ich glaube wirklich, dieser Grundtenor ist ja mit wie viel Freiheit gibt man für Sicherheit auf, und das wird zum Teil wirklich ganz gut behandelt halt, ne? Dass diese Angst, so diese Angst zu Paranoia führt, Wut führt zu Hass und Hass führt zur dunklen Seite der Macht und ja, und am Ende hast du überall Wachen, die neben deinen Pferden stehen und trägst keine Maske. Ne? Also das ist, ja, und das zeigt eigentlich diese Folge ganz gut. Ich finde aber, es gibt im so Pacing der beiden Folgen schon so ein Gefälle. Ich finde die erste Folge deutlich stärker als die zweite Folge.
Ja, das definitiv.
Die erste baut auch eine Bedrohung auf, die dann ja komplett in sich zusammenfällt. Ja. Weil man denkt ja wirklich, ey, das Dominion kommt jetzt und können sich jetzt tarnen und es gibt einen Angriff auf die Erde, und das wird ja alles als in der zweiten Staffel zu einem, ja, fast schon klassischen Batmiral-Inside-Job halt. Mhm. Ne, und
ja, es war alles heiße Luft, ja.
Ja, es war fast alles heiße Luft, und das ist dann, obwohl der zweite Teil mich auch unterhält, ist der erste Teil deutlich stärker. Und ich könnte mir den wirklich als so ein Staffel-Zweiteiler, also ich hätte es gerne gesehen, wie das mal ursprünglich geplant gewesen wäre, mit viel Geld über vielleicht ein paar Folgen mehr, wo wir halt auch noch ein bisschen was so über Hintergründe und so erfahren hätten. Die erste Folge hätte man fast so lassen können, wie sie ist. Und dann hätte man das nach hinten raus ein bisschen weiter aufhebeln können mit der Verschwörung und mit dem Militärputsch und was es dann für Konsequenzen hat. Dafür war einfach nicht die Zeit da, und man hat dann ein bisschen den lowen Weg genommen, und es wirkt ja am Ende so, als wenn wirklich nur der Admiral dafür jetzt die Konsequenzen trägt, weil der Rest sich so quasi seinem Gewissen gestellt hat, oder sie zumindest, und das ist so, ja, okay, das ist dann schon so eine Lösung aus der Zeit halt auch ein bisschen rausgeschuldet. Was ich mich frage, ist, es wird ja am Ende impliziert, dass irgendwie alles okay ist wieder. Aber wir haben ja immer noch die Gründer. Wir haben immerhin vier Gründer, mindestens vier Gründer auf der Erde. Darauf wird überhaupt nicht eingegangen. Hat Cisco da eine Meldung gemacht? Ich hoffe doch, oder? Dass er gesagt hat, übrigens, ihr habt da einen, doch übrigens, hier.
Das denke ich schon, ja. Aber was ich auch interessant finde, ist Michas Gedanken, weil das hatte ich nämlich beim Gucken auch, diese Geschichte mit dem Attentat am Anfang, dieser Konferenzraum und die 27 Botschafter beziehungsweise 26 Leute, die sich aus der Föderation und den Romulanern getroffen haben und dem tullianischen Beobachter damit dabei, was das denn tatsächlich für ein Attentat war und wer dahinter steht. Mhm. Das ist für mich auch ein Stück weit offen.
Ja. Das ist auch,
weil auch diese Aufnahme kann ja gefälscht sein.
Eigentlich ist Michas Idee da wirklich die bessere. Ne? Also da, so wie es da präsentiert wird, wirkt es ja wie, okay, da war halt dieser Gründer, aber ist der jetzt mitgestorben? Weil kam der da noch raus? Ja, kann der Explosion überleben?
War da überhaupt einer? War nur gefotoshoppt?
Warum? Also warum sollte er bis zur allerletzten Minisekunde da bleiben?
Ja.
Also mal ehrlich. Also er hätte auch eine Minute vorher rausgehen können, also um nur mal sicher zu gehen. Und genau. Das wird alles nicht, das hätten sie sich, wenn sie es offener, sie haben das halt für diesen Bildeffekt gemacht, ne? dass man es einfach visuell gesehen hat, da waren Gründer, aber es wäre logischer in einer anderen Perspektive gewesen und hätte auch mehr zu dieser ganzen Geschichte gepasst und wäre noch bedrohlicher, denn was machen die Gründer nun wirklich auf der Erde? Ne? Mhm. Wenn sie offensichtlich an all diesen Sachen nicht beteiligt gewesen wären, was machen die da jetzt wirklich? Ne? Vielleicht machen die wirklich nur Vogelbeobachtung. Weiß man's? Ne? Und ich frage mich noch, und das ist, aber das können wir ja nicht klären, das ist aus dem Gedankengang was Micha vorhin hatte, mit dem, dass man Odo, das schön gewesen wäre, wenn man so ein bisschen so Ressentiments gegen Odo da gesehen hätte. Da habe ich mich gerade gefragt, wie ist es wohl Seven of Nine ergangen, als sie zurückkam? wie kommt man so als Ex-Borg durch? Hä? Weißt du, wie wird man da willkommen geheißen?
Ja, Mensch, ich glaub,
seit Wolf 359 haben wir uns ja gar nicht mehr gesehen.
Aber ich glaub, Mensch, da hast du weniger ein Problem mit, weil die war ja trotzdem Mensch.
Das, ja, ich glaube auch aus anderen Gründen haben die weniger Probleme.
Ist mir klar.
Oh, hallo.
Nee, aber die ist ja trotzdem Mensch, die ja quasi dann wieder zurückkommt oder zurückgenommen wird. Aber er ist und bleibt ja trotzdem, was er ist. Er gehört ja, einfach richtig zu der Rasse dieser Wechselbilder dazu. Und wie gesagt, auf jemand Unbedarften, der ihn nicht kennt oder so, der denkt sich in erster Linie mal ein gutes Gefühl wahrscheinlich.
Ja, richtig. Ja, da hast du schon recht.
Naja gut, aber also letzten Endes, ich finde die Überlegung auch interessant, wie wird ein Ex-Borg aufgenommen? Das ist ja tatsächlich was, ich weiß, ich sage das böse Wort, das in Picard dann betrachtet wurde. Und ich finde das, ja, ich finde das sehr gut, dass es betrachtet wurde. Jetzt müssen wir gucken, wie es dann weitergeht. Aber also das ist auch was Voyager ja schon thematisiert hat. Ne? Wie ist es denn mit einem Ex-Borg? Wurde man tatsächlich durch die Assimilation zu jemand anderem, insofern, dass man jetzt einer anderen Spezies angehört hat und das auch nie wieder loswerden kann. Ne? Ja. Da gibt es doch diese Folge, wo Chakotay von den Ex-Borg, ich hätte schon bei einer Ex-Bees gesagt, aufgenommen und gesund gepäppelt wurde und die sich halt als quasi als als eine Gemeinschaft, als ein Volk empfinden und ihn ja auch da behalten wollen.
Da wäre er ja auch fast geblieben. Oder da war er ja auch Teil in deren Kollektiv kurz drin.
Ja. Ja, naja, genau. Also eine sehr spannende Thematik auf jeden Fall.
Ja, schade, dass man, wie gesagt, zu der Thematik nicht mehr zurückkommen wird. Aber zumindest haben sie Gedankenanstöße gegeben. Das war auch schon mal was wert. Na, das ist auch, was will man mehr, ne? hat sonst noch einer, was er loswerden möchte zu der Folge?
Nee.
Okay. Dann, ganz ehrlich, bleibt mir nur übrig, mich bei euch zu bedanken dafür, dass ihr mitgemacht habt. Vielen lieben Dank, ihr beiden.
Ich danke.
Danke auch.
Und dann hören wir uns demnächst mal mit irgendwas anderem wieder. Macht's gut, bis dahin und ciao.
Tschüss.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.